das finde ich ist eine total gesunde und gute Einstellung, zu sagen, so, es gibt nichts, was ich nicht lernen kann. Und das ist ein bisschen größenwahnsinnig, aber auch irgendwie auch optimistisch. Und ich, das habe ich 100% von meiner Mutter.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind Isa und David und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen. Wir hoffen, euch mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Veränderungen voranzutreiben für dich und auch für andere.
Wir begrüßen heute Anna Duschima als Gästin im Podcast. Anna leitet die Redaktion einer Produktionsfirma in Berlin, ist Journalistin und veröffentlicht unter anderem alle 2 Wochen eine Kolumne für die Taz. Zudem moderiert und produziert Anna eine ganze Reihe Podcasts, unter anderem den Hart Unfair Podcast. Man kann sagen, sie ist eine Serial Podcasterin. Für Anna ist Humor wichtig, um Inhalte zu transportieren. Dennoch glaubt sie auch, dass man eine gewisse Ernsthaftigkeit aushalten muss, auch wenn sie das gerade selbst noch lernt. Durch die Kombination ihrer vielen verschiedenen Berufe fühlt sich Anna, wie sie selbst sagt, ganz vollständig. Was für ein schönes Resümee, denken wir, denn sie musste erst lernen, dass ein Beruf auch Erfüllung und Spaß bringen kann. Anna verlässt ganz gerne, auch ganz aktiv, ihre Komfortzone, indem sie trotz vieler Zweifel eine Entscheidung für etwas fällt. Eine sehr starke und motivierende Herangehensweise, die sie teilt und von der wir uns auf jeden Fall ganz schön viel abschauen können.
Ja, Anna ist in Ruanda geboren, in Großbritannien zur Schule gegangen, hat im Ruhrgebiet Abitur gemacht und in den Niederlanden studiert. Gemeinsam blicken wir zurück und Anna teilt, wie es damals war, nach Deutschland zu kommen und warum sie das Gefühl hatte, damals in Deutschland nicht wirklich gewollt zu sein. Sie spricht sehr offen über die Zeit Anfang der 90er Jahre in Ruanda, die Zeit des Genozids, bei dem 800.000 Menschen getötet worden sind, so auch Mitglieder ihrer eigenen Familie. Anna verließ gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern Ruanda, verbrachte einige Zeit in Großbritannien und kam dann nach Deutschland. In unserem Gespräch wird sehr schnell klar, dass Annas Mutter zu ihren Vorbildern gehört. Die beiden sind sich sehr nah, sie sprechen fast täglich miteinander und Anna sagt selbst, dass ihre Mutter ihr viele Dinge vorgelebt hat, die ihr in vielen Situationen heute helfen. Besonders eine Eigenschaft ihrer Mutter hilft ihr ganz besonders und welche, das hört ihr im Gespräch.
Es ist ein sehr intensives und wirklich schönes Gespräch, das uns noch viele Wochen nach dem Treffen mit Anna zum Nachdenken gebracht hat. Wir wurden von Anna regelrecht in ihren Bann gezogen. Anna ist überzeugt, dass du alles lernen kannst, wenn du nur den Willen und die Zeit dafür hast. Also ein toller Ansporn. Im Rosamac wurde Anna als journalistisches Wunderwerk bezeichnet. Das können wir definitiv unterstreichen und fügen einfach hinzu, dass sie auch ein Gesprächswunderwerk ist. Also folgt Anna, lest ihre Kolumne und hört ihre vielen Podcasts. Wir haben ganz viele Buch- und Hörtipps ausgetauscht in unserem Gespräch, die wir euch vor allem auch in den Shownotes nochmal vermerkt haben.
Ja, und bevor es losgeht, stellen wir euch den Partner dieser Episode vor und das ist wie immer Schieß Mercedes, der, wie ihr wisst, einmal im Monat einen spannenden Newsletter veröffentlicht. Immer mehr GroßstädterInnen und Unternehmen zieht es raus in die Natur, für ein paar Tage zumindest, als Offsite oder als Team-Event. Doch was braucht ein Ort, an dem Innovation entsteht? Ist Denken auf dem Land einfacher? Um diese Fragen geht es im aktuellen Newsletter von Schieß Mercedes. Nora Vanessa Wohlert von Edition F trifft die Innovations- und Unternehmensberaterin Luisa Löwenstein. Und Luisa lebt und arbeitet in beiden Welten, mitten in Berlin und in einem kleinen Dorf in Brandenburg. In dem Dorf hat Luisa gemeinsam mit ihrem Mann The Field erschaffen, ein Offsite-Innovationsspace, den Teams nutzen, um außerhalb ihrer gewohnten Räumlichkeiten und fernab vom Tagesgeschäft an ihrer Strategie zu arbeiten. Luisa geht es nicht nur um den Ort, die Location und das Konzept der Räume. Mit Design Thinking, Storytelling und Strategie begleitet sie die Teamprozesse auch, am liebsten schon weit im Vorfeld des geplanten Offsites und danach. Ja, und das ist etwas, das gerade nach diesem Jahr besonders viele Unternehmen brauchen werden, um unter den veränderten Umständen wieder zusammenzufinden, ihre Kultur neu zu sortieren und sich an das neue Normal anzupassen. Wie das gelingt und was für Impulse Luisa für ein anderes Arbeiten beim Team Offsite hat, erfahrt ihr im Newsletter, den ihr abonnieren könnt unter newsletter.schießmercedes.de. Und an dieser Stelle, wie immer, von uns beiden vielen Dank an Schieß Mercedes für die Unterstützung. Und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 53 und hier ist Anna Duschima.
Ich starte direkt mal mit einem mit 2 Worten, die ich gelesen habe in einem Interview mit dir, die entweder dich beschreiben oder auch nicht beschreiben. Da wollen wir so ein bisschen hinterschauen, nämlich die zwei Worte sind journalistisches Wunderkind.
Oh, wer hat
das
denn
war
gesagt?
Im Rosa Mac bei einem Interview im März. Und ja, also diese zwei Worte, die sind mir so ins Auge gesprungen. Dachte so, okay, das will ich besser verstehen. Und David und ich haben uns darüber unterhalten. Und David hat eigentlich einen interessanten Ansatz, den er mit seinem Kollegen auch schon mal irgendwie so besprochen
ja, der hat
hatte.
Der hat mir mal gesagt.
Ich bin richtig gespannt.
Du hast, also es war so eine Phase, in der ich mich so beruflich total hinterfragt habe und gesucht habe, ich brauche dieses eine Ding, was ich mache.
Ja.
Und womit man sich dann positioniert und identifiziert. Und er so, nee, Quatsch, du hast ein Portfolio-Leben.
Oh.
Und das fand ich so, Portfolio-Leben, das klingt ja erstmal fein.
Ja.
Was heißt das? Und
das
er hat das erklärt, ja, der hat mir dann so ein bisschen mein Leben wieder gespielt und hat gesagt, ja, guck, du machst ganz viele unterschiedliche Dinge, du machst Coaching für Führungskräfte, du machst Prozessbegleitung, du bist ein Mentor für ganz viele Leute, du machst Role Models, du reist gerne viel, du hast ganz viele Interessen, du schreibst jede Woche einen Newsletter. Das ist ein Portfolio-Leben. Und das fand ich voll gut.
Und, das passt so zu diesem, ne, zu diesem Wunderkind-Gedanken, wo ja ganz viel hintersteckt.
Ja,
ja, weil du scheinst auch ein Portfolio-Leben zu haben, weil du so deine Finger so in unterschiedlichen Themen drin hast. Und kannst du das mal so ein bisschen, dein Portfolio-Leben so abstecken für uns und dann sagen, wo das journalistische Wunderkind da auftaucht oder inwiefern dich das so, was der Begriff mit dir so macht?
Also erstmal, ich bin total gerührt, dass, ich glaube, Siani hat das Interview damals mit mir geführt, dass sie journalistisches Wunderkind sagen würde. Das muss ich unbedingt meiner Mutter erzählen. Aber ich finde es ganz schwer, von mir selbst dann irgendwie als Wunderkind zu sprechen. Aber Portfolio-Leben finde ich gut, das kann ich unterschreiben. Was ist mein Portfolio? Also im richtigen Leben, sage ich immer, in Anführungszeichen, bin ich ja Redaktionsleiterin und mache so zwei Comedy-Formate. Aber ich mache auch gefühlt irgendwie so 17 Podcasts. Vielleicht, weil ich mich selbst gerne reden höre. Oder auch, weil ich einfach gerne mit anderen Menschen spreche. Dann kommt noch die Kolumne dazu, wo ich so ein bisschen meine Dating-Abenteuer oder die Abwesenheit davon.
Momentan zumindest.
Ja, momentan ist ein bisschen schwierig, wo ich die so ein bisschen versuche mit mir selbst und mit anderen Leuten zu verhandeln. Das ist aber irgendwie für mich alles, das fühlt sich so natürlich an, deshalb fühlt sich das nicht so an wie so unterschiedliche, also ich habe dann auch in der Vorbereitung auf dem Podcast hier, habe ich dann gelesen, irgendwie drei verschiedene Berufe und dann dachte ich so, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass Podcasten ein Beruf, also zumindest so wie ich das mache, ein Beruf ist, weil es sich so leicht anfühlt. Also irgendwie, weiß ich nicht.
Hast du dir denn irgendwann mal die ähnliche Frage gestellt wie David? Also was ist so mein eines Ding?
Ja, das war früher. Dann habe ich gelernt, ohne den Begriff zu kennen, dann habe ich aber irgendwann gelernt, das zu embracen, dass ich einfach eher, also dass ich nicht wirklich so ein Spezialist bin in einem ganz bestimmten Bereich, sondern eher so ein Generalist, dass ich da oder eine Generalistin, dass ich mich da so durch verschiedene Bereiche irgendwie bewege, dass ich mag das auch überhaupt gar nicht so tief in irgendwas einzusteigen, weil dann muss man ja total detailliert und sauber arbeiten. Und ich bilde mir ein, dass als Generalistin, dass man da eben so einen Überblick behalten kann und dann die Profis dann ranlässt, wenn man so ein bisschen sich durch den Dickicht so durchgearbeitet hat. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Da ist eine Vorstellung von mir selbst.
Also wie erforschst du dann die Themenbereiche oder die Medientypen oder die Elemente deines Portfolios? Wie erforschst du die und wann entscheidest du und wie entscheidest du, wo du tiefer gehen willst oder womit du dich befassen willst, ohne dass es so dich überwältigt von, ich habe jetzt auf einmal 68 Sachen auf dem Schirm und so richtig bleibt nichts kleben?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich würde sagen, ich habe da keine richtig klare Strategie, also zumindest für mich nicht so. Ich bin in so vielen Sachen so reingerutscht, ehrlich gesagt, so zufällig. Also ich habe eigentlich Marketing studiert, ich musste ganz kurz überlegen, das ist schon ein bisschen was her. Eigentlich Marketing studiert und wusste überhaupt nicht, und ich habe es auch genau aus dem Grund auch studiert, weil ich dachte so, es klingt irgendwie so halb seriös und ich glaube, so meine Eltern sind okay damit und irgendwie ist es aber noch so ein bisschen cool und es wird mich wahrscheinlich nicht so abfacken wie BWL. Ich hoffe so sehr, dass ihr beide nicht BWL studiert. Aber
Nee, ja, ich habe gar nichts studiert.
Du hast gar nichts studiert, stimmt. Nee. Ich habe Politik studiert.
Erfolgreicher Studienabbrecher.
Ich höre, dass mein Chef auch, den ich sehr, sehr schätze und respektiere, ich hoffe, der hört das, der hat auch nicht studiert. Also ich finde, für mich war das früher, ich dachte, das wäre keine Option, weil das vielleicht ist das so in vielen afrikanischen Familien auf jeden Fall so.
Ja, weil ich finde das interessant.
Es wird ja gerade übrigens mit Blick auf Politiker und Politikerinnen diskutiert, das finde ich ganz spannend. Ne? Ja. So zu sagen, so, nee, warum muss man denn studiert
warum
haben?
Muss man denn studiert haben?
Wenn man sich politisch engagiert.
Ja, weil du sagtest ja auch, dass du so die Dinge so rangehst, du gehst einfach so mal kurz ran und dann guckst du, was so bleibt. Und das finde ich interessant, weil also wir haben ja eigentlich gelernt oder sind sozialisiert worden, dass man durch diese unterschiedlichen Schritte gehen muss, ne, Uni, Studium, einen Job aussuchen, dann da Karriere machen, etc. Und in dieser Sozialisierung können sich ja dann Ängste entwickeln, wenn man es nicht so macht.
Ja.
Ne, also wie balancierst du das dann, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg und vertraue diesen Dingen auch mal, wenn ich nicht so genau weiß, was daraus werden könnte oder?
Ich bin da total optimistisch oder auch größenwahnsinnig, weiß ich nicht. Irgendwas von beiden oder irgendwas dazwischen. Es hat bisher halt immer geklappt. Das hört sich total banal an und es war irgendwie immer so. Also ich habe dann, was auch immer ich dann, oder nicht, das hört sich ein bisschen arrogant an, aber es hat dann nach einer Zeit, habe ich das dann gelernt und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass man eigentlich alles lernen kann, wenn man eben genug Zeit hat und wirklich den Willen hat und das halt sehr, sehr gerne machen will, dann kann man alles lernen. Also davon bin ich überzeugt. Und deshalb habe ich da nie so richtig diese Angst gehabt. Klar ist, also zum Beispiel, als ich zu BuzzFeed gewechselt bin, hatte ich ja vorher nie journalistisch gearbeitet. Und da hat es schon Menschen gebraucht von außen, die das irgendwie gesehen haben und gesagt haben, guck mal, du schickst uns doch andauernd, taggst du jeden in diesen Listicles. So, und du konsumierst das so krass auf so einer Ebene, dass du das eigentlich dir das zutrauen solltest, dass du das auch
also das heißt eigentlich andere haben das in dir entdeckt, bevor du das wirklich
bevor ich das so, wirklich ja. Genau, und dann war ich so, und ich habe das auch erst irgendwie nicht so richtig geglaubt und dann habe ich gedacht, aber vielleicht, und dann habe ich so ein bisschen damit kokettiert und dann habe ich mich aber dann beworben und es hat geklappt.
Wie sah das Kokettieren dann aus?
Ja, ich habe einen Probeartikel damals geschrieben und der kam gut an, also ich habe gutes Feedback bekommen und dann habe ich aber trotzdem noch, obwohl ich schon das gute Feedback bekommen hatte, vor Freunden dann immer so, ja, ich weiß nicht, ich glaube, und so, und ich war im Nachhinein total bescheuert, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, aber irgendwie ist das ja auch so ein sympathischer, bildet man sich ein, so ein sympathischer Zug, so sehr humble zu sein und sich so ein bisschen unter Wert zu verkaufen.
Ach, so gut war das gar nicht?
Ja, ich glaube, das war echt nicht so gut, aber du hast doch den Job bekommen. Ja, aber so, völlig, völlig bescheuert.
Wo platzierst du den Optimismus und Größenwahn oder vielleicht das große Denken?
Wie meinst du das?
Also du meintest eben, vielleicht bin ich da ein bisschen optimistisch oder ich bin sehr optimistisch und auch vielleicht größenwahnsinnig. Ja. Wohin platzierst du das so? Also wo kommt das her?
Ah, das kommt auf jeden Fall von meiner Mutter. Also meine Mutter ist auch sehr, sehr optimistisch und sie hat, glaube ich, sich irgendwann mal, das ist so eine Geschichte, die sie früher mal ganz oft erzählt hat, und sie hätte sich, glaube ich, mal irgendwie auf einen Job beworben, wo man, glaube ich, damals mit auf Schreibmaschine tippen. Das fühlt sich an, als ob das 400 Jahre her ist. Und sie hat einfach so getan, als ob sie das kann. Und hat sich das in so einer Nacht- und Nebel-Aktion beigebracht. Und das ist jetzt natürlich sehr extrem, aber irgendwie finde ich das okay. Also das finde ich ist eine total gesunde und gute Einstellung, zu sagen, so, es gibt nichts, was ich nicht lernen kann. Und das ist ein bisschen größenwahnsinnig, aber auch irgendwie auch optimistisch. Und das habe ich 100% von meiner Mutter.
Was sind so Dinge, die du, sagen wir mal, jetzt in den letzten, keine Ahnung, 12 Monaten gelernt hast, die dich überraschen?
Ja. Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr, also der Januar war so 8 Jahre lang und dann alles andere so durchgerauscht, fand ich. Deshalb ist es nicht so schwierig in den letzten 12 Monaten. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen besser gelernt, mit Konflikten umzugehen, also mal so Spannungen auszuhalten. Ich bin eigentlich relativ konfliktscheu, meint man nicht auf Twitter, aber ich bin tatsächlich nicht so, ich gehe nicht so gerne in Konflikte rein. Ich diskutiere zwar, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, und das habe ich in der letzten Zeit tatsächlich gelernt. Ich weiß nicht, ob das irgendein Corona-Zusammenhang besteht, den habe ich gerade versucht herzustellen, dass man irgendwie im Homeoffice dann nochmal eine andere Art hat zu kommunizieren und dann halt eben kann es schnell zu Missverständnissen kommen und die muss man irgendwie aus dem Weg räumen und das muss man dann halt irgendwie im Gespräch machen.
Und wie hast du das gelernt?
Indem ich es wirklich gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie man anders lernt, ehrlich gesagt.
Hast du ein Beispiel?
Ich muss mal kurz überlegen, ob ich ein anonymisiertes Beispiel hätte. Aber es sind so, okay, ich kann ja mal ein Beispiel von aus meinem privaten Leben erzählen, dann ist es nicht, dann bringen mich meine Kolleginnen morgen nicht um. Ich habe mit Yelda und mit Ari, wir haben ganz oft bei unserem Podcast Hart Unfair, gibt es ein paar Themen, bei denen wir uns irgendwie uneinig sind, ob wir die jetzt so behandeln wollen, ob wir sie überhaupt behandeln wollen. Und ganz oft habe ich mich dann zurückgezogen, gerade bei Freunden, gerade bei Leuten, die, mit denen ich sehr eng bin, finde ich das unheimlich schwer, irgendwie mich da total durchzusetzen oder meinen Standpunkt durchzusetzen und nehme mich dann eher lieber raus und lasse sie das so ein bisschen unter sich ausmachen. Und dann irgendwann sage ich dann so, ja, ich sehe es auch wie Ari oder ich sehe es auch wie Yelda oder so. Genau, und ich glaube, es ging um Kanye West oder so, Kanye West und Mental Health. Und ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt damit, das soll nicht zensierend klingen, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt damit, dieses Thema mit Nichtschwarzen zu diskutieren. So, mhm. Das war es im Grunde. Und ich habe aber sehr lange gebraucht, um das zum Ausdruck zu bringen. Und ja, aber das war, nachdem ich das dann gemacht habe, habe ich mich sehr gut gefühlt.
War das eine On-Air-Auseinandersetzung oder
nee,
vorher?
Das war vorher, das war dann in der Vorbereitung.
Genau. Ah, okay.
Und Yelda, ich glaube, nee, oder Ari hat dann gesagt, das wäre aber eine richtig gute Diskussion gewesen für den Podcast. Und ich so, ja, aber mir war es eben wichtig, dass wir das vorher klären und dass ich da keinen Kompromiss gemacht habe sozusagen.
Und wie machst du das sozusagen im übertragenen Sinne on-air beziehungsweise online?
Ja.
Ne, diese eigentliche Konfliktscheuheit, aber dann doch auch Konflikte aushalten und sich damit auseinandersetzen?
Das kommt bei mir echt immer darauf an, mit wem ich diese Konflikte sozusagen austrage, weil viele, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas schreibe, worüber dann viel diskutiert wird, ich habe da jetzt meinen Standpunkt zu und oft lerne ich auch, oft ist übertrieben, selten lerne ich von Twitter-Kommentatoren, weil ich habe auch tatsächlich viele, relativ viele Trolle und relativ viele Leute, die dann einfach irgendeinen rassistischen Mist oder so darunter kommentieren. Also versuche ich die Kommentare eigentlich zu meiden. Aber ab und zu mal, also gerade was so Sprache angeht oder so, oder es gibt viele Wörter, die ich früher benutzt habe, die von denen ich überhaupt nicht wusste, was sie für einen Hintergrund haben und warum sie bestimmte Gruppen beleidigen. Das lag für mich nicht so auf der Hand. Und da habe ich echt viel von Kommentatoren gelernt. Aber deine Frage war, wie ich diese Konflikte dann sozusagen da aushalte. Also ich finde, für mich Twitter ist kein Ort, wo ich unbedingt Konflikte aushalten muss. Ich poste das, was ich denke und ziehe mich dann zurück. Das ist für mich kein, ich das muss da nicht mit so, den Leuten, genau, das ja. ist, ich muss da nicht, das ist kein, das, das muss nicht zwingend Gespräche entstehen, das ist nicht so richtig mein Ziel irgendwie. Aber zum Beispiel, wenn wir dann jetzt im Podcast diskutieren würden, das ist dann, ich weiß es nicht, das fühlt sich dann so an, als ob man gerade so on the spot ist, dann gebe ich, also es ist ja nicht so, dass ich das nicht kann, ich mache es total ungerne, glaube ich. Und wenn ich aber muss, dann mache ich es.
Mhm. Wie ist das im redaktionellen Kontext, ne? Also
ja.
Redaktionsleitung, du musst natürlich auch ein Team führen und du musst bestimmte Entscheidungen treffen.
Genau.
Wie hast du das gelernt oder wie gehst du daran?
Ich versuche es immer, also es gibt ja viele verschiedene Arten, eben ein Team zu führen oder ein Leader zu sein. Und ich versuche, ich kann das sehr gut über die persönliche Ebene. Also mir fällt es sehr leicht, auf Menschen zuzugehen und mit Menschen eine Beziehung aufzubauen. Und gerade eben in diesem redaktionellen Kontext, wo ich dann auch oft Ideen bewerten muss, das fällt mir extrem schwer. Ich fange auch direkt an zu schwitzen, wenn ich das einmal gesagt habe. Da versuche ich immer erst eine Bindung zu den Menschen aufzubauen, weil dann alles viel leichter ist. Das heißt nicht, wir müssen jetzt keine Freunde sein, aber wir kennen uns dann und ich weiß dann, wie ein Gesichtsausdruck gemeint ist oder wie die Person redet, was so zwischen den Zeilen zu lesen ist und wie ich dann eben zum Beispiel dann mein Feedback formulieren muss. Das passe ich dann auch immer den jeweiligen Menschen an. Und dafür braucht es, finde ich, eine persönliche Beziehung vorher. Und so versuche ich das dann.
Hast du da jemanden, mit dem du dich da so austauschst, wie man in solchen Situationen wie umgeht? Also mit entweder Kollegen, Kolleginnen oder Teammitgliedern?
Also ich versuche das sozusagen außerhalb des Unternehmens dann zu machen. Mhm. Also um dann auch jemanden zu haben, der ein bisschen neutral ist oder objektiv ist oder irgendwie so auf die Situation blicken kann, ohne jetzt auf eine Art parteiisch zu sein. Ich muss aber sagen, ich habe eine ziemlich enge Beziehung zu meinem verstehen uns sehr gut, mein Chef und ich. Und deshalb kann ich auch viel mit ihm. Der kennt die Leute auch viel länger. Ich bin erst seit einem Jahr sozusagen in dieser Redaktion. Und er kennt die Menschen schon viel länger. Der kennt die Beziehungen dann auch sehr gut und hilft mir, das manchmal einzuordnen. Wobei ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt ein bisschen fester im Sattel. Ich habe meine eigenen persönlichen Beziehungen zu den Leuten und kann sie ein bisschen besser einschätzen. Aber am Anfang hat das auf jeden Fall geholfen, dass jemand das ein bisschen eingeordnet hat für mich.
Du sagtest, dass es unterschiedliche Wege gibt, ein Leader zu sein. Was ist für dich der Weg, der der gut funktioniert?
Mein Weg.
Beschreib dir mal.
Ja, also wirklich über diese persönliche Ebene tatsächlich zu gehen. Also ich bin, das hört sich alles so ein bisschen lame an, aber so, ich bin sehr, also ich arbeite gerne im Team und ich komme gerne kollaborativ und gemeinsam irgendwie auf eine Lösung. Ich halte auch nichts davon, irgendwie da jetzt so reinzukommen und zu sagen, so und so machen wir es. Das hat noch nie so richtig gut für mich funktioniert und ich fühle mich auch unwohl. Das fühlt sich an wie so eine, ja, wie so ein Kostüm irgendwie, was ich mir anziehe, also was ich mir so überziehe, obwohl ich die Älteste bin von drei Schwestern. Da kann ich ein bisschen bossier sein, ohne diesen blöden Begriff zu benutzen. Aber genau, bei der Arbeit oder als Leader im professionellen Sinne hat sich für mich immer bewährt, das dann wirklich zusammen irgendwie zu erarbeiten und gemeinsam dahin zu kommen. Und halt auch wirklich ganz offen und transparent damit umzugehen, wenn man irgendwas nicht weiß. Ich persönlich finde es wahnsinnig sympathisch, wenn Leute das machen. Und ich hoffe, dass andere das auch sympathisch bei mir finden, wenn ich es mache. Mhm.
Das ist ja nicht immer so die normale Arbeitsart, ne? Dass man so Fehler zugibt und so zeigt, okay, ich weiß irgendwas nicht oder lass mich mal darüber nachdenken. Mhm. Deswegen finde ich das eigentlich einen guten Ansatz zu sagen, okay, nee, man muss eigentlich auch als irgendwie entweder Teamführungskraft oder wie auch immer auch zeigen, so nee, das weiß ich nicht. Deswegen das weiß gibt ich es nicht. Euch, ne?
Genau.
Also vielleicht wisst ihr das.
Ja, finde ich auch total. Menschen sind auch immer überrascht, habe ich das Gefühl, wenn man sagt, so, das weiß ich gerade nicht.
Ja.
Warum? So, wie kann das sein? Und dann gewöhnt man sich aber daran.
Zurück zu deinem Portfolio-Leben.
Ich liebe den Begriff so sehr.
Kannst du uns ein bisschen in deine Welt so eintauchen lassen, zu sehen, wie das so aussieht? Also du sagst, du bist Redaktionsleiter, du hast deine Redaktionsleiterin, du hast deine Kolumnen, also journalistische Arbeit, du hast deine 18, 16 Podcasts.
18 Millionen Podcasts, ja.
Kannst du nochmal ein bisschen erklären, wie du das alles balancierst? Also wie du damit klarkommst?
Also vielleicht muss ich ein kleines bisschen ausholen, ich habe, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren ein Buch von Shonda Rhimes gelesen, das heißt The Year of Yes. Und ich habe das, glaube ich, ein bisschen zu ernst genommen und habe seitdem einfach mal Ja zu allem gesagt. Das ist auch ein Problem, das versuche ich gerade in den Griff zu kriegen.
Das habe ich 2013 auch gemacht. Das war super.
Hast du das wirklich gemacht?
Ja.
Und das ganze Jahr konsequent zu allem Ja gesagt?
Oh ja, also ja. Und habe es dann nochmal gemacht, als ich mich selbstständig gemacht habe. Juli 2017 bis 17 bis 18.
Krass.
Das war dann beruflich zu allem Ja gesagt, weil ich nicht genau wusste, was ich machen soll. Dann sage ich zu allem mal Ja und guck mal was.
Einfach, ja.
Und wie weit muss man dann zurückstraucheln manchmal und sagen so, oh.
Ja, das habe ich von deinem Mann gelernt, Isa.
Von meinem?
Der hat mir gesagt, genau, es gibt sehr, sehr wenige Entscheidungen im Leben, die man nicht rückgängig machen kann.
Wow.
Ich habe einen klugen Mann.
Ja, das ist wirklich sehr, das ist.
Und das hat mir so ein bisschen die Freiheit gegeben oder die Befreiung oder die Bestärkung gegeben.
Das stimmt wirklich.
Zu Dingen mal Ja zu sagen und die Dinge dann rauszufiltern, die man nicht haben möchte und die man mehr haben will, einfach mehr reinzufiltern.
Ja.
Und dann wusste ich eigentlich, statt nach 12 Monaten, wusste ich nach 6 Monaten schon, was ich machen wollte. Deswegen war's dann.
Und das ist auch so ein bisschen, also finde ich, das Coole dahinter ist dann einfach, dass man in recht kurzer Zeit sehr viel ausprobieren kann. Mhm. Also ich wusste ja überhaupt nicht, dass ich gerne podcaste oder dass ich das gut kann. Ich habe es gemacht, weil Yelda war diejenige, die das so ein bisschen angetrieben hat. Und dann haben wir es gemacht und habe ich gemerkt, dass es mir wirklich Spaß macht. Und dann habe ich es halt immer weiter gemacht und immer mehr und immer Ja gesagt zu jedem nächsten Podcast-Angebot sozusagen. Und so ähnlich ist es auch mit der Kolumne. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich eine Kolumne schreiben will. Ich wurde gefragt und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. So viel Platz hat Twitter auch nun wieder nicht und ich würde eigentlich gerne. Aber mir war dann von Anfang an klar, ich will irgendwie über was vermeintlich Leichtes sprechen und nicht über Rassismus oder Diversity, was dann irgendwie so Themen, die mir auch so ein bisschen auferlegt worden sind, wenn ich ehrlich bin.
Mhm.
Und dann habe ich dann Dating genommen.
Wieso Dating?
Genau, ich wollte gerade sagen.
Ich überlege gerade, ich will auch nichts Falsches sagen. Ich bin da auf jeden Fall auch wieder im Team mit Saskia, die eben die Taz 2 Ressort leitet und Carolina, die meine Redakteurin ist. Wir sind, glaube ich, zusammen darauf gekommen. Also ich wusste, dass ich so ein bisschen im Lifestyle-Bereich so irgendwie was machen will, aber ich wusste nicht genau was. Und dann,
aber es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ich muss jetzt über Dating schreiben und
Nee, das war
Twitter
das
bietet mir nicht den Platz, über all meine Erfahrungen zu schreiben.
Nee, das war nicht, es war nicht sofort klar, dass es Dating sein wird. Wahrscheinlich hatte ich dann irgendwie so ein scheiß Date oder so und das war dann so präsent in meinem Kopf und dann dachte ich so, boah, das würde ich mal gerne machen. Und ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, ich habe als Kind oder als Teenie sehr viel Sex in the City geguckt und irgendwie dachte ich so, boah, in der Großstadt leben und so Carrie Bradshaw-mäßig eine Kolumne über dein Privatleben schreiben, hat sich irgendwie cool angehört.
Gibt es eine Geschichte, die du veröffentlicht hast, die so deine Lieblingsgeschichte ist?
Also das Ding ist, ich schreibe zwar über Dating, aber ganz viel auch über Rassismus und Diversity. Also habe ich mich selbst so ein bisschen verarscht, aber das merkt man halt, wie diese Dinge einfach irgendwie so Hand in Hand gehen. Das kann man nicht voneinander lösen. Es gibt eine Geschichte, ich komme mir so albern vor heute, ich habe mich in einen Typen verknallt in der S-Bahn. Das war einfach so ein S-Bahn-Crush und ich habe mich total reingesteigert und ich habe so eine kleine Tradition mit meiner Mutter, wir telefonieren mal jeden Tag, wenn wir beide auf dem Weg zur Arbeit, also sie in Düsseldorf und ich in Berlin auf dem Weg zur Arbeit sind und so, und dann habe ich mich wie gesagt reingesteigert, das fing irgendwie Montag an oder so und Dienstag habe ich immer noch über den Typen geredet und ich war, glaube ich, sogar am Dienstag war ich dann im gleichen Abteil wie er oder so und meine Mutter war dann live dabei und am Anfang fand sie es total albern, auch ganz merkwürdig und dann fand sie das aber mega spannend und dann hat sie immer gefragt, dann weiß ich nicht, Mittwoch oder so, ja und hast du ihn wieder gesehen und wir haben uns dann beide total reingesteigert und dann habe ich dann irgendwie gedacht, das ist endlich mal eine richtige Dating-Geschichte, die kann ich doch mal und dann habe ich die dann aufgeschrieben und werde auch oft darauf angesprochen, auf diese eine Geschichte und seitdem ist der Typ verschwunden, ich habe den nie wieder gesehen. Und ich glaube, ich habe es einfach kaputt gemacht. Ich habe es gejinxed.
Er hat es gelesen und dachte, oh Gott.
Das hat meine Mutter auch gesagt. So, oh Gott.
Ich steige in die nächste Wahl.
Ich mache Homeoffice ab jetzt.
Es gibt so eine gefährlich. Journalistin, die schreibt die über schreibt. Meinen Arbeitsweg.
Wenn man es so zusammenfasst, ist es auch einfach wirklich nur creepy. Aber das war eine schöne Woche. Da war ich auch mal sehr pünktlich im Büro und bin mal gute Sachen angehabt und hab mir Mühe gegeben, habe versucht, mich zu schminken, zumindest meine obere Gesichtshälfte.
Ich habe dich eben unterbrochen bei dem Year of Yes. Also du hast das Buch von Shonda Rhimes gelesen und wie ging es dann weiter?
Und dann habe ich wirklich beschlossen, einfach Ja zu sagen. Also als dann Yelda mich gefragt hat, ob ich den Podcast machen will, das war aber ein klares Ja, weil wir unter uns dreien, also wir drei sind sehr gut befreundet und reden ohnehin die ganze Zeit über eben diese Themen. Und das hat sich für mich nicht angefühlt wie ein Mehraufwand oder irgendwas. Und ich hatte auch überhaupt keine Angst davor, dass wir irgendwie irgendwas sagen, was dann Leute hören und was dann. Also es fühlt sich halt so intim an, weil wir wirklich drei Freunde sind, häufig eben in meinem Wohnzimmer rauchend und trinkend. Und irgendwie denkt, dann vergisst man wirklich irgendwie die Mikrofone oder das Mikro. Genau, und das war so das Erste, wozu ich dann irgendwie so Ja gesagt habe nach dieser Phase. Und dann alles andere, was danach kam, habe ich dann einfach. Und da gab es schon auch Situationen, bei denen ich dachte, oh, das traue ich mir eigentlich nicht zu. Aber ich sage trotzdem ja. Und dann habe ich dann ja gesagt.
Was war das? Ein Beispiel für eine, wo du dir das nicht zugetraut hast?
Das ist wieder, also wird sehr podcastlastig bei mir. Das ist wieder ein Podcast-Beispiel. Mhm. Aber das ist ein Podcast, den ich gerade mit Ärzte ohne Grenzen gemacht habe. Und da habe ich gedacht, boah, Anna, das ist kein Laber-Podcast. Du kannst auch nicht rauchen und trinken dabei wahrscheinlich. Und deshalb, und das wird dann, das ist wirklich nochmal ein anderes Brett. Und da wollte ich erst Nein sagen. Und dann habe ich aber gedacht, aber eigentlich ist das doch Quatsch. Das ist doch irgendwie so eine coole Gelegenheit, um was zu lernen. Und es kann ja auch nicht, der Sinn von The Year of Yes ist ja auch nicht immer nur in der
Comfortzone.
Genau, in der Comfortzone Ja zu sagen. Das wäre mega billig. Also man muss ein bisschen raus und dann irgendwie auch dann zu den Sachen halt Ja sagen, die sich erstmal nicht so.
Was passiert da außerhalb der Comfortzone für dich?
Es passieren wirklich großartige Sachen, weil ich denke jetzt auch gerade an den Job in der Produktionsfirma, in der ich jetzt bin, den habe ich auch nur zufällig irgendwie bin ich da wieder reingekommen und dann auch wieder über Yelda, oh mein Gott, mein Leben und Yelda, das ist irgendwie so verzahnt. Und am Anfang wollte ich auch erst Nein sagen, weil ich bin da als Producerin, als Creative Producer eingestiegen und ich hatte vorher noch nie irgendwas produziert in dem Sinne. Und wollte auch erst Nein sagen, weil ich dachte, dass ich das nicht kann. Und dann habe ich es gemacht. Ich war auch nicht sehr gut darin, tatsächlich. Aber dann haben wir eine Position gefunden, die dann viel, viel besser für mich war. Und das ist nur passiert, weil ich halt Ja zu etwas gesagt habe, wovor ich eigentlich Angst hatte und was ich mir nicht zugetraut habe.
Und wie gehst du damit um, rauszufinden, dass du in was nicht so gut bist? Und dann aber trotzdem gab es das Umfeld, in dem du dann den Raum hattest, eine neue Rolle einzugehen? Also wie war das für dich, erstmal zu hören, ja, du bist da nicht gut drin oder du hast selbst erkannt, ich bin da nicht gut drin und will das nicht mehr?
Ja, ich habe ich wollte mir das natürlich nicht so richtig eingestehen, aber das hatte am Anfang halt auch einfach, also das hat einfach viel mit Zahlen zu tun und ich musste irgendwelche Kalkulationen machen und Drehs kalkulieren und das wusste ich schon vorher, dass ich das eigentlich nicht kann, deshalb weiß ich nicht, warum ich da so verbissen, also ich habe das dann selbst gemerkt, dass es mir nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, aber ich habe gedacht, ich kann es immer noch lernen und wenn ich das dann kann, dann macht es mir wahrscheinlich mehr Spaß, das war so ein bisschen meine Einstellung und dann habe ich es gelernt und es hat mir immer noch nicht so viel Spaß gemacht. Und dann musste ich mir das dann eingestehen und das Gespräch suchen. Und das ist mir super schwer gefallen. Also einmal selbst zuzugeben, dass ich habe es zwar jetzt gelernt, aber ich kann es immer noch nicht. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die da deutlich besser sind darin. Und genau, und dann hatte ich aber eben das Glück, dass mein Chef dann halt auch jemand ist, der dann auf mich zugekommen ist, der mir dieses Feedback sanft, aber bestimmt gegeben hat. Und wir dann gemeinsam wirklich diese neue Rolle sozusagen entwickelt haben für mich.
Ja, super. Ja. Komfortzone. Kannst du Leuten was mit auf den Weg geben, die vielleicht damit ein bisschen hadern, aus der Komfortzone rauszutreten? Was kannst du denen mitgeben und sagen, hier ist es ganz schön auf der unkomfortablen Seite?
Das ist ganz schwer. Ich finde es immer ganz schwer, Leuten auch einen Rat zu geben, ohne die. Naja, also ich glaube, es lohnt sich immer, die Komfortzone zu verlassen, weil da so viele ist. Man kann sein Leben nicht durchplanen, man kann seine Karriere nicht durchplanen. Und wenn man die Komfortzone nicht verlässt, dann gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also das ist das, was mich auf jeden Fall so anzieht. Es gibt so viele Sachen, von denen ich überhaupt nichts weiß. Also die kann ich dann ja auch überhaupt nicht die kann ich ja auch dann nicht berücksichtigen. Ich kann auch damit nicht planen, wenn ich von einer Sache nichts weiß. Und ich muss also diese Komfortzone verlassen, um überhaupt rauszufinden, dass es das gibt. Also es ist irgendwie so mit Essen, finde ich. Wenn du, weiß ich nicht, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Mohnbrötchen, sagen wir mal. Nein, irgendwas, was cooler ist. Was?
Käfer in Oaxaca, Mexiko.
Käfer? Next.
Darauf wäre ich nicht gekommen.
Aber ja, das, ja.
Oder Kefir. Okay, ich weiß, du hast mich jetzt mit Kefir inspiriert. Kefir ist halt so ein Milchgetränk, was, wenn du das nicht kennst, dann, also du musst es einmal ausprobieren und dann. Und für mich so, Kefir ist so außerhalb der Komfortzone. Wenn du die ganze Zeit normale Milch oder Ayran trinkst, dann wirst du niemals von dem Kefir-Glück erfahren.
Und im Beruflichen? Also hast du da ein Beispiel, dass man sich das so vorstellen kann, was sich dann unkomfortabel erstmal anfühlt? Was ist das Gefühl dann?
Naja, also ich glaube, man muss halt auch lernen und man muss schon sehr in Sync mit seinem Bauchgefühl sein, dass man nicht eine Situation zu lange aushält und sich quält, weil man denkt, gleich kommt dieser gewünschte Effekt. Ja, genau. Ja. Da gibt es aber auch kein Richt. Also da muss man selber irgendwie für sich entscheiden. Ich habe eigentlich immer so die Regel, nach 100 Tagen, dann, wenn es nicht klappt, dann war es das nicht. Aber ich bin froh, dass ich das da nicht gemacht habe.
Würdest du sagen, du hast ein gutes Bauchgefühl?
Es wird immer besser. Aber das hat viel auch mit meiner Einstellung zur Arbeit zu tun. Also das hat sich so gewandelt, als ich bei BuzzFeed angefangen habe. Sorry, jetzt springe ich auch wieder total, aber als ich bei BuzzFeed angefangen habe, war ich total, das hört sich so banal an, aber ich wusste nicht, dass etwas, was mir Spaß macht, dann halt auch Arbeit sein kann. Ich dachte, mein Verständnis von Arbeit, um jetzt wieder so eine weirde Essensanalogie zu verwenden, aber so, das war so wie, wenn Essen einfach nur Nahrung ist und nicht Genuss. Und so habe ich halt Arbeit verstanden. Das hört sich so traurig an. Aber so habe ich wirklich Arbeit verstanden, dass man, ne, das ist halt etwas, womit man seinen Lebensunterhalt verdient und mehr oder weniger nette Kollegen, KollegInnen. Und irgendwie, wenn es dann auch noch Spaß macht, das ist so das Sahnehäubchen. Aber es war überhaupt nicht, also ich habe das wirklich nicht erwartet in dem Sinne. Und habe auch immer direkt, jede Arbeit, die dann Spaß macht, habe ich dann selber dann nicht so richtig ernst genommen.
Ja, genau. Aber du meinst ja auch, du magst, dich ziehen Dinge an, wo du so eine Leichtigkeit auch verspürst. Genau. Ne? Das ist auch oft so, wenn das so leicht ist, kann das denn Arbeit sein?
Ist das denn überhaupt gut? Ja. Ist es dann seriös? Jetzt habe ich aber deine Frage, glaube ich, gar nicht beantwortet.
Das war gar keine Frage.
Nee, das war gar keine Frage. Also Bauchgefühl und was du vorhin gesagt hast, so ein bisschen dieses immer Lernen. Mhm. Ne? Und so, du machst etwas und lernst erstmal oder fuchst dich da so rein.
Ja.
Woher kommt das? Hattest du das schon immer oder ist das irgendwie, hat sich das irgendwie gesteigert?
Nee, doch, ich war als Kind schon immer ziemlich neugierig und habe immer sehr viele Fragen gestellt. Ich muss meine Mutter in den Wahnsinn getrieben haben. Und meine Mutter hat mir auch erzählt, dass ich als Kind immer sehr viel gelesen habe und man durfte halt am Essenstisch nicht lesen, logisch. Und dann habe ich halt immer so Saftpackungen gelesen. Ich weiß auch nicht, also solche Sachen. Und irgendwie, es hat mich, also ich finde es auch, ich finde, das ist so ein wahnsinnig schöner Gedanke, zu wissen, dass man sich, also dass man sich so, ja, ich will nicht optimieren sagen, aber dass du etwas nehmen kannst, wovon du überhaupt keine Ahnung hast und dass du es dann einfach lernst. Also ich bin mit 11 Jahren oder so nach Deutschland gekommen. Ich habe vorher kein Wort Deutsch gesprochen. Ich glaube, das fing bei mir mit Sprachen an, weil ich gemerkt habe, dass Sprachenlernen mir sehr leicht fällt. Ich musste erst als Kind Englisch lernen, weil wir nach England gezogen sind. Und ich war auf einer französischen Schule und dann irgendwie dann Deutsch. Und das hat mich dann so angezogen. Dann habe ich gedacht, okay, die Mechanik des Lernens ist ja immer dieselbe oder ganz ähnlich. Und irgendwie finde ich das... Das ist wie so ein Cheatcode fürs Leben. Das hört sich so bescheuert an, aber es ist irgendwie so, du kannst alles lernen, was es gibt. Und das finde ich jetzt halt irgendwie so ein total cooler, befreiender, größenwahnsinniger Gedanke.
Und das hilft ja auch total in einer unkomfortablen Zone zu sagen, nee, irgendwie, ne, ich kann mir was beibringen und dann ist es vielleicht doch irgendwann komfortabel. Oder
ich kann sie mir komfortabel machen, bis ich dann wieder sozusagen ausbreche, wenn ich das denn will.
Was ist das, was du gerade lernen möchtest oder willst oder lernst?
Also ich kann dieses, was ich vorhin angesprochen hatte, mit dem Konfliktscheu und so Konflikten aus dem Weg gehen und nicht so extrem diskussionsbereit zu sein. Ich finde, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben bei mir. Das kann ich, glaube ich, noch besser lernen und besser machen. Ich glaube, ich könnte auch lernen, mich nicht so klein zu machen oder mich selbst ein bisschen ernster zu nehmen. Ich habe das Gefühl, also ich finde Humor als Weg, um Inhalte zu transportieren, gut. Und es ist auch, das kann ich, also bin ich halt, aber ich glaube, dass man manchmal dann auch einfach so eine gewisse Ernsthaftigkeit aushalten muss. Und das kann ich nicht so gut. Ich muss dann immer irgendwie einen Witz machen oder lachen oder so. Und das versuche ich dann gerade so ein bisschen zu lernen.
Wie machst du das dann? Also in so, hast du so Beispielsituationen, wo du merkst, so, okay, jetzt muss ich mal ganz kurz so ernsthaft sein.
Wenn ich Feedback gebe oder so, dann versuche ich das manchmal dann mit so einem Witz so ein bisschen schmackhaft zu machen. Aber manchmal denke ich so, das musst du jetzt auch einfach aushalten können und auch der Person auch das Gefühl geben, dass du das auch ernst nimmst. Also das ist ja auch dann eine ernste Situation. Das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie sehr streng, also ernst und streng ist ja nicht das Gleiche. Und aber das, da merke ich das auf jeden Fall, dass ich mir immer so ein bisschen auf die Zunge beiße. So jetzt nicht, mach jetzt keinen Witz. Warte kurz.
Für die Konfliktsache, was du dir mal anschauen könntest, vielleicht sogar hilft sogar deinen HörerInnen, ist der Thomas Kilman Konfliktmodi. Das sind 5 Konfliktmodi, wo wir, jeder hat so eine Präferenz, wie man in einen Konflikt so reingeht.
Ja.
Und es gibt dann aber 4 andere Modi, die man sich aussuchen kann, um zu sagen, meine Präferenz funktioniert vielleicht gerade in dem Konflikt nicht, sondern ich muss mir andere Wege finden.
Aha.
Das ist ganz interessant.
Gibt es das auch für Freundschaften oder so Partnerschaften? Das wäre ja eigentlich interessant, ne? Wissen, so, okay, so ist mein Konfliktmodi und so ist der Konfliktmodi der anderen Person.
Das ist ein sehr universelles
Modell. Das kann man überall anwenden. Das fand ich auch total spannend, als es plötzlich überall hörte man von so Love Languages. Das Konzept war mir vorher nicht bekannt. Und das fand ich auch total erleuchtend. Stimmt, ja, okay, meine Love Language ist irgendwie
so dein?
Sehr praktisch.
Was ist deins?
So sehr praktisch. Also ich fände es, also zum Beispiel ein Freund von mir hat mir gerade, ich hatte eine sehr, sehr hässliche Küche ganz lange und das hat mich total genervt. Und dann hat er mir halt einfach geholfen, diese Küche.
Acts of Service ist das
Ganze. Ja, genau, Acts of Service, ja. Und das ist bei mir auch so. Also das ist dann tatsächlich, also das ist meine Love Language, die ich am liebsten, so empfange ich am liebsten Liebe und so gebe ich aber auch Liebe. Ich mache dann immer sehr viele so praktische Dinge irgendwie.
Ja, das ist so ein bisschen so eine Bedienungsanleitung für sich selbst und auch für andere.
Ja.
Ich glaube, wir haben da im Podcast mal drüber geredet, so User Manual.
Also
die Dinge, die man so, die so implizit sind, mal explizit zu machen.
Ja.
Und so sehen, wo, wenn man akzeptiert, dass jeder anders ist, das ist schon mal ein guter Start.
Genau.
Und dann zu gucken, ach, inwiefern bist du denn anders?
Ja.
Und dann kann ich was über dich lernen.
Also, und das auch nicht zu werten, weil ich sag mir dann zwar immer, dass ich, nee, no judgment, aber natürlich, ne? Also
aber
man wertet
machst du,
das
macht
ja, genau.
Man automatisch
und das dann auch wieder zu lernen, so, okay, das stimmt, das ist einfach eine andere Love Language oder eine andere Art, Konflikte zu lösen. Und das ist jetzt nicht unbedingt schlechter, nur weil ich es nicht so mache.
Ja, und das nur zur Referenz, das ist auch ein Buch, ne? Das sind The 5 Love Languages.
Das werde ich dann auch.
Da kann man so einen Test hinten machen.
Wir verlinken das einfach.
Genau, verlinken das und dann kann man so eine Umfrage machen und dann sieht man am Ende, was so die dominante Liebessprache ist.
Ich bin mal gespannt, ob das wirklich meine Love Language ist, diese Acts of Service oder ob ich mir das.
Kann sein, ja. Bei mir ist es Words of Affirmation.
Oh, das finde ich auch schön. Und dein,
ja,
weißt du,
wahrscheinlich,
was deine
ist? Ich bin wahrscheinlich auch.
Words of Affirmation.
Ja, würde ich auch denken. Und bei.
ich weiß gar nicht, ich will jetzt gar nicht vorschnell sein, weil mein Mann ist wahrscheinlich auch so Acts of Service.
Ja.
Weiß ich nicht.
Gifts.
Money.
Nein. Ich werde ihn fragen.
In deinem Portfolio-Leben, wo und wann stößt du da an deine Grenzen und wie gehst du mit denen um?
Naja, ich stoße einfach oft an zeitliche Grenzen. Also ich kann so viel, ich kann nicht schon das Style wirklich zu allem Ja sagen, weil der Tag halt dann doch am Ende nur 24 Stunden hat. Ah, ich weiß, mir fällt genau eine Situation ein. Ich hatte mal zugesagt für eine Moderation irgendwie am Sonntag und habe am Freitag ganz normal gearbeitet, Samstag den ganzen Tag gedreht und war dann irgendwie auch noch auf dem Geburtstag. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Und bei der Moderation bin ich an meine körperlichen Grenzen gekommen. Ich war es bisher gewohnt, dass man es irgendwie schon hinkriegt. Also, weiß ich nicht, mit viel Mate und doch ein bisschen Schlaf und Nap und so. Und da habe ich es wirklich zum ersten Mal ganz, ganz krass gemerkt. Also, mir sind Sachen einfach nicht eingefallen. Ich war total unkonzentriert, total fahrig, total nervös. Und das waren so diese körperliche Grenze hat mir dann nochmal diese zeitliche Grenze gezeigt, dass man nicht einfach irgendwie 4 Jobs in 2 Tagen machen kann.
Wie wirkt sich das dann aus bei dir? Also was, wie wenn zeigt Grenze, sich das, wenn ich an körperliche Grenze?
Also tatsächlich, was ich gerade gesagt habe, also ich war nervös, total nervös, habe Sachen, Dinge vergessen und das ist jetzt bei Moderation ein bisschen suboptimal, sag ich mal. Und war auch im Umgang mit Menschen, was mir sonst mal relativ leicht fällt, ich kann das gar nicht, es war, als ob ich ein ganz anderer Mensch plötzlich war. Ich stand wirklich neben mir. Also ich hatte, ich höre das dann, was die Person sagt und dann so, und mein Gesicht hat nicht reagiert, nichts, also es hat, ganz viele Sachen haben einfach nicht richtig funktioniert. Mhm. Das hat mir auch tatsächlich ein bisschen Angst gemacht.
Was machst du dann? Hast du dann irgendwie so den Stoppschalter?
Ja, ich habe die Moderation halt durchgezogen, ich konnte dann halt nicht gehen, das war auch noch eine Live-Moderation. Und dann bin ich dann nach Hause und habe dann wirklich, das war so ein Wake-up-Call, muss ich sagen, deshalb erinnere ich mich dann auch so noch so gut daran. Und dann habe ich wirklich dann nochmal nachgedacht und habe an irgendwie bevorstehende Projekte gedacht und habe überlegt, also ich meine, das ist ja so der Extremfall, dass man dann irgendwie, weiß nicht, dass die Augen zucken und man Sachen vergessen hat. Aber dazwischen gibt's ja auch noch irgendwie andere, andere Punkte, an denen man merken sollte, okay, ich mach den einen Job zumindest jetzt nicht mehr so richtig, richtig gut und das ist halt auch nicht mein Anspruch. Und dann habe ich dann tatsächlich angefangen, Nein zu sagen und ein paar Sachen zurückzufahren.
Und ist dir das dann leicht gefallen, weil du wusstest, okay, ich bin gerade wirklich an meine Grenzen gekommen? Oder haderst du dann trotzdem noch mit dir, weil du denkst, ach ja, eigentlich sage ich zu allem ja, aber jetzt geht's gerade nicht?
Nee, das ist mir schon, das war so was Krasses, das hat sich wirklich in meinen Kopf eingebrannt. Und dass ich da immer noch jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie über ein neues Projekt spreche, dann denke ich total oft an diese Situation. Dann denke ich wirklich so, das will ich nicht nochmal haben und lehne das dann lieber. Also,
und wenn du trotzdem immer noch viele Dinge parallel hast in deinem Portfolio, wie findest du den Fokus? Also wie kannst du gedanklich switchen zwischen Redaktions- und Produktionsarbeit, Podcast, Moderation etc.
Ja.
Kolumne schreiben bedeutet ja auch, du musst dich hinsetzen und irgendwie Kopf aufmachen und Gedanken fließen lassen.
Ich habe das Gefühl, dass all diese unterschiedlichen Berufe sprechen unterschiedliche Seiten von mir an und ich brauche das eine, um das andere gut zu machen. Mhm. Also weil ich zum Beispiel ganz viele Sachen in der Kolumne verarbeite, die ich in der Redaktionsleitungsstelle nicht, die da keinen Platz haben, also inhaltlich oder aus welchen anderen Gründen auch immer. Und deshalb freue ich mich dann total dann auf die Kolumne, weil ich dann weiß, ah, okay, jetzt kann ich irgendwie, diesen Muskel kann ich dann da in der Kolumne flexen. Und dann weiß ich aber dann wieder in der Redaktion, kann ich dann wieder das andere machen. Deshalb, also ich brauche, ohne die Kolumne wäre ich nicht vollständig.
Das ist ja eigentlich ein voll schöner Einblick, weil ich glaube, klingt perfekt, ne? Dass man so, du kennst deine Stärken, du weißt, kennst deine Talente, weißt, dass du die nicht in einer Rolle komplett leben kannst, deswegen suchst du dir andere Rollen, kreierst du dir andere Rollen, in denen du dann deine völlige Bandbreite der Stärken und Talente aktivieren kannst. Das ist ein voll schöner Einblick, glaube ich, auch, oder vielleicht eine schöne Inspiration auch, das zu hören, zu sagen, ich kann mein Leben oder mein berufliches Leben so aufbauen, mit einem Portfolio-Leben vielleicht.
Mit einem Portfolio-Leben,
in dem alle meine Stärken abgedeckt sind, finde ich voll.
Ich habe so noch nie darüber nachgedacht.
Ja, ich auch noch nicht. Das
ich finde, ehrlich gesagt, Sorry.
Nee, alles gut. Also so wie du das beschrieben hast, finde ich das, also ist jetzt so abgespeichert jetzt.
Ja, bei dir. Total.
Aber ich finde, das ist auch so, im privaten Leben finde ich das auch mal schwierig, von einer Person alles zu verlangen im Sinne von,
zu erwarten,
dass sie alles abdeckt, was irgendwie für mich wichtig ist. Und das macht man ja auch, oder ich mache es auf jeden Fall nicht, und ich habe dann ja auch irgendwie eine Freundin, mit der, wo ich dann irgendwie weiß, das spricht sie an oder das kann ich irgendwie besonders gut mit ihr machen. Mhm. Und erwarte das dann nicht irgendwie jetzt zu 100% von meiner S-Bahn-Liebe oder von meinem Partner oder so. Und kann das dann so gut verteilen. Und das ist im Beruf halt auch so, finde ich.
Wir machen eine kurze Werbepause und möchten euch einen weiteren Supporter vorstellen. Das ist heute die Allianz Lebensversicherung. Und wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das, selbst wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet dir für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Und Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie das am besten geht? Als erstes, lass dich beraten. Das geht persönlich oder ganz einfach digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de/deine-zukunft. Vielen Dank an die Allianz Lebensversicherung für die Unterstützung dieser Folge. Hier ist nochmal der Link allianz.de/deine-zukunft. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Anna Duschime. Ich habe heute so ein bisschen schwingt meine Arbeit mit, weil ich es mit einer Frage, die habe ich jetzt in Workshop-Formaten, in Coaching-Situationen mit Führungsteams, mit denen ich arbeite, jetzt in den letzten Wochen immer wieder genutzt, und ich mag die so gerne. Und vielleicht hast du ja auch Lust auf die Frage. Und zwar fragen wir ganz oft so zum Einchecken in den Tag oder in den Workshop, und damit die Leute sich so ein bisschen in Verbindung kommen und sich so ein bisschen besser gegenseitig kennenzulernen. Eine Frage, die wir fragen, ist, was sind so die drei, wie alt warst du in 3 oder 5 wichtigsten, prägendsten Momenten deines Lebens, die dich dazu gemacht haben, wer du bist?
Ja.
Was würden 3 sein von dir?
3, okay. Also, okay, das ist ein trauriger Anlass, aber das hat mich tatsächlich geprägt. Also ich war 5, als der Genozid in Ruanda passiert ist. Mhm. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Also einfach so den Verlust von sehr wichtigen Menschen und wie man mit so einer Tragik irgendwie umgeht. Das kann man sich ja, es fällt mir nicht schwer, darüber zu sprechen. Aber manchmal, wenn ich so darüber nachdenke, also was für ein Ausmaß das irgendwie hatte und wie es das Land und uns alle, die da irgendwie mit drin hängen, verändert hat, dann ist das auf jeden Fall, das hat mich extrem geprägt. Also in der Art und Weise, wie ich an Dinge rangehe, was ich vom Leben erwarte oder was Erwartungen angeht, trifft es eigentlich ganz gut.
Kann ich da nachfragen? Wie hast du denn, also war es halt 5, ne? Also da ist so, also man kriegt viele Dinge bewusst mit.
Ja.
Und hat die aber vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden oder interpretiert oder verarbeitet.
Ja.
Wie hast du den Transfer geschafft, oder wie blickst du jetzt, also wie kannst du jetzt auf dieses Alter von 5 zurückblicken und jetzt sagen, okay, das war ein prägender, natürlich ein prägender Moment von den Einschnitten in deinem Leben, aber so von, also wie blickst du so als Erwachsene da jetzt auf die 5-Jährige zurück und die das erlebt hat?
Ich muss sagen, ich wundere mich manchmal darüber, wenn ich jetzt 5-jährige Kinder sehe und merke, wie jung sie sind. Ich habe mich damals nicht so jung gefühlt, also
aufgrund der Erlebnisse drumherum.
Ich glaube, weil das hatte so eine brutale Ernsthaftigkeit irgendwie. Da, also ich will jetzt nicht sagen, damit war meine Kindheit auch nicht vorbei, das stimmt nicht. Aber ich kam mir auf jeden Fall deutlich älter vor in meinem Kopf, als ich, wenn ich jetzt halt über 5-Jährige nachdenke. Auch in dem Moment, ja. Also ich weiß noch, wenn ich irgendwie über meine Gedanken nachdenke, die ich damals hatte, dann habe ich das Gefühl, ich denke wie eine Erwachsene. Ich habe völlig pragmatisch mit meiner Mutter über was wir jetzt irgendwie als nächstes machen und wo wir uns verstecken und so gesprochen. Also mir war der Ernst der Lage auf jeden Fall bewusst. Und das hat mich halt eben geprägt. Und ich habe meinen Vater dann im Genozid verloren und meine Großeltern. Und das hat, lange Zeit hat es mich ziemlich misstrauisch gemacht, weil das auch, wenn man über den Genozid in Ruanda weiß, das waren auch eben Menschen, die man kannte. Das hat mich extrem lange, also ich habe extrem lange irgendwie nicht verstanden, wie man so eine gute Verbindung zu seinen Nachbarn haben kann oder so. Oder ne, so alles, was ja irgendwie so dein Umfeld irgendwie ist. Da hatte ich auf jeden Fall ein großes Misstrauen gegenüber Menschen. Das hat sich dann aber irgendwann gelegt und ist dann das andere Extrem. Ich weiß aber nicht genau, warum und wie das passiert ist, dass ich jetzt merke, dass ich eigentlich immer, also meine Default-Haltung ist immer, Menschen zu vertrauen. Und dann, wenn es dann halt eine Enttäuschung gibt, dann nicht mehr. Aber das finde ich eigentlich auch irgendwie interessant. Ich habe es noch nicht verarbeitet, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist.
Kannst du das irgendwie terminieren, wann das so passiert ist für dich?
Ich kann ich tatsächlich nicht so richtig. Also ich habe ja, wie man jetzt vielleicht rausgehört hat, eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter. Und ich glaube, dass sie das halt sehr, also sie ist auch Psychotherapeutin, und dass sie das sehr gut begleitet hat, denke ich mal. Also sie hat mir, jetzt werde ich ganz emotional, sie hat mir wirklich so ein bisschen das Vertrauen irgendwie an Menschen so zurückgegeben. Weil sie ja immer die Konstante war. Da gab es ja jetzt nicht, sie war dann nicht weg plötzlich oder so, oder die Liebe war nicht weg, sondern das war dann immer durchgehend. Immer da, und ich glaube, das.
Voll gut. Wie hat die das gemacht? Also, wie hat sie, oder wie glaubst du, hat die das gemacht, dir zu helfen, da wieder ein Grundvertrauen aufzubauen?
Das müsstet ihr meine Mutter fragen, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, dass sie hat intuitiv noch bevor, also, sie hat sozusagen dann diese traumatherapeutische Ausbildung als Zusatz gemacht, weshalb wir auch nach England gezogen sind. Aber auch vorher hatte ich das Gefühl, dass sie diese Dinge intuitiv gut und richtig gemacht hat, also auch vor allem mit anderen Menschen. Ich glaube, sie hat es mir auch eben vorgelebt, dass sie bereit war, sich mit Menschen zu versöhnen, die zum Beispiel ihre Eltern umgebracht haben, was ich ja so undenkbar finde. Also ich bin es bis heute nicht, wäre bis heute nicht bereit, mich mit dem Mörder von meinem Vater zu versöhnen. Das ist, den Anspruch habe ich auch gar nicht. Also das finde ich, finde ich zu viel erwartet. Und meine Mutter hat es aber gemacht. Und ich finde, wenn jemand einem sowas vorlebt, dann schaut man sich so ein paar Sachen ab, geht vielleicht nicht so ganz. Es ist nicht ganz so extrem wie bei ihr, genau, nicht ganz so weit, aber das braucht es ja vielleicht auch gar nicht. Die Schritte dazwischen sind ja auch schon irgendwie hilfreich. Also ich glaube, sie hat es gemacht, indem sie es mir sozusagen vorgelebt hat, in der Art und Weise, wie sie mit Menschen umgeht.
Wie war das bei deinen, du hast gesagt, du hast noch zwei Schwestern?
Genau, zwei jüngere Schwestern.
Hast du denen das beigebracht oder sind die anders damit umgegangen?
Also sie waren ja beide dann noch jünger. Ich bin die Älteste. Amelia war 3 und Amanda war 6 Monate alt. Also Amanda hat dann das auf dieser Ebene sozusagen nicht richtig mitgekriegt. Sie sind da anders mit umgegangen. Also meine Amelia, die Mittlere, die verarbeitet das sehr viel in ihrer Kunst. Also sie ist Filmemacherin, macht aber auch Podcasts. Das ist so der Podcast, die Podcast-Familie. Und sie hat jetzt gerade zum Beispiel einen Podcast, oder beziehungsweise der ist schon früher rausgekommen, ich glaube im Deutschlandfunk, eben über unseren Vater gemacht. Ziemlich cool, eine Stunde. Und jetzt kommt, glaube ich, die französische Version raus. Und die ist auch noch mal ein bisschen länger. Und da sind irgendwie Briefe, die sich meine Eltern geschickt haben hin. Und das ist auch ziemlich romantisch und ziemlich schön.
Und der heißt über meinen Vater? Nee.
Oh nein, ich wollte, don't put me on the spot.
Ich wollte nur mal fragen, damit wir auch den verlinken können.
Ich kann das aber raussuchen gleich und dann spreche ich das ganz
natürlich an. Findet ihr in den Shownotes wieder.
Ja. Genau. Und ich glaube, sie verarbeitet das auf jeden Fall eben so in ihrer Kunst. Und Amanda, die Jüngste, die ist Rapperin und die verarbeitet das, glaube ich, auch in ihrer Kunst. Also sie verarbeitet das in ihren Texten und ja.
Also eigentlich genau. alle drei, entweder in Text oder Sprache.
Ja, jetzt will ich drüber nachdenken, stimmt. Ja,
das ist eine Verbindung auf jeden Fall. David hat 3 Momente.
Das war erst der erste Moment. Sicher auch der Umzug nach Deutschland, glaube ich. Das war schon irgendwie.
Ihr wart erst in Großbritannien, ne?
Da war ich 10 oder 11. Ich glaube 10 und bin dann 11 geworden.
Mhm. Und bis dahin warst du in Rwanda.
Genau, also wir waren ein Jahr in Großbritannien. Ich glaube 96, 97 oder so waren wir ein Jahr in England. Und dann sind wir dann wieder zurück nach Rwanda. Und dann 99, krass lange her, 99 nach Deutschland gezogen. Als wir nach England gezogen sind, wusste ich, das ist nur temporär, das ist nur ein Jahr und dann kommen wir wieder zurück. Ich habe mich schon drauf eingelassen, aber das war irgendwie limitiert so. Und als wir nach Deutschland gezogen sind, war das so Open End. Das hat mich extrem beunruhigt, weil ich dachte so, was ist, wenn ich es nicht gut finde?
Wie alt warst du?
11 war ich, genau. 10, 11.
Ja. Und wo war dir da?
Wir waren in so einem kleinen Dorf, Neukirchen-Flühen heißt es. Es ist an der A40. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist wirklich so.
Das ist im Bundesland
NRW.
NRW das ist so 20 in der Nähe von
Duisburg.
Entlang. Duisburg, okay.
Ruhrgebiet.
Ja.
Ich habe in Duisburg studiert.
Ja klar, die 40 ist Ruhrgebiet, ja.
Ah, yes, Duisburg represent. Yes. Ich sage auch ganz oft, ich komme aus dem Pott und dann sagen so, und wo genau? Und dann kommt am Ende raus, dass es eigentlich am linken Niederrhein ist. Aber die Leute, die mich das fragen, wollen eigentlich nur Afrika hören. Also insofern. meine das überhaupt nicht so.
Ja, deswegen ja. Der Ort rings a bell.
Echt?
Ja, klar.
Klar, wenn du in Duisburg studiert hast, genau, ne, deswegen, dann kennst du Neukirchen Flüren. Aber sonst ist das immer so, okay. Und keiner weiß, wo das sein soll. Genau. Das war auf jeden Fall auch ein prägender Moment, weil es eben halt so ein, das hatte nochmal so eine andere Ernsthaftigkeit und so eine andere, also es war so definitiv irgendwie. Und ich wusste halt, mindestens, weiß ich nicht, 8 Jahre muss ich das da aushalten, bis ich dann volljährig bin und dann irgendwie gehen kann, wenn ich es dann nicht gut finde. Und die Sprache war auch nochmal eine komplett andere. Ich finde, wenn man Französisch spricht, kann man relativ leicht sich irgendwie so an Englisch ranwagen. Und Deutsch war halt irgendwie so, also das hat, ich hatte noch nichts davon, noch nie irgendwas davon gehört. Und die Umgewöhnung war auf jeden Fall, das war ein bisschen schwierig. Also wir waren, glaube ich, ganz lange die einzige schwarze Familie in dem Ort. Und ich glaube, die Lehrer wollten noch nicht, dass ich aufs Gymnasium gehe, obwohl ich schon qualifiziert war. Und dann musste ich ein Jahr wiederholen, um Deutsch zu lernen. Und wurde aber dann noch, also 2 Jahre sozusagen, habe ich dann verloren. Aber es war nicht schlimm, weil ich sehr, sehr früh eingeschult worden bin. Und deshalb hat sich das dann irgendwie so. Ja, aber es war, ich weiß noch, ich kann mich sehr früh daran erinnern, das Gefühl gehabt zu haben, dass wir hier nicht so gewollt sind. Und das war so ein ganz schwieriges Gefühl für mich als Kind, weil ich auch immer gerne gefallen wollte und immer mit sehr viel Liebe, also ich war von sehr viel Liebe umgeben und von dem Gefühl, dass ich genau da, wo ich jetzt gerade bin, richtig bin, dass Leute sich freuen, dass ich da bin. Und damit umzugehen am Anfang in Deutschland war schon schwer, auf jeden Fall.
Wie habt ihr das in der Familie, wie habt ihr das besprochen, thematisiert?
Ja, wir konnten schon offen darüber reden, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich selbst so ein bisschen zensiert habe, weil ich gemerkt habe, was es mit meiner Mutter macht. Weil das ist ja eine Entscheidung, die sie getroffen hat. Sie ist aus Liebe nach Deutschland gekommen und wir dann mit. Also mein Stiefvater ist weiß. Und
ihr hattet eigentlich keine Entscheidungs-, kein Entscheidungsmandat sozusagen.
Nicht so richtig. Also das war jetzt nicht so, okay, wir ziehen nach Deutschland, Feierabend so. Aber ich meine, ich habe mich auch schon gefreut irgendwie, weil ich dachte, okay, cool, Europa. Aber ich wusste halt nicht, dass es Neukirchen-Flüne ist. Ich dachte, es wäre eine Großstadt. Ich habe das Gefühl, dass da meine Mutter ein Detail ausgelassen hat.
Ja, Paris ist und.
Paris und Neukirchen-Flüne.
So, ja, genau.
Ne? aber wir konnten da schon offen drüber reden und wir hatten, und das ist super wichtig, wenn man über irgendwelche Diskriminierungserfahrungen oder rassistische Erfahrungen spricht, dass einem das nicht abgesprochen wird oder dass man nicht das Gefühl hat, so, aber ist das wirklich so passiert? Und das war überhaupt nicht so. Und meine Mutter hat das, da sie es ja auch selbst kennt, sie hat als junge Frau in Belgien studiert und weiß, wie es ist, in ein Land zu kommen, wo man erstmal nicht aussieht wie die Mehrheit. Und sie hat das auf jeden Fall wieder sehr gut aufgefangen, mein Stiefvater aber auch. Und irgendwann haben wir dann auch so eine Entwicklung gesehen, auch bei den Leuten. Und das hat mich dann wieder so ein bisschen optimistischer gemacht.
Und die dritte Situation, sorry,
stimmt, du hast recht, ja. Was war denn die dritte?
Also wir machen eigentlich 5.
Ich mach mal ganz kurz einen
Ja, wir machen Einschub mit unseren hier. Klienten machen wir 5.
Ich finde das eine ganz schön krasse Frage, wenn man auch in so einem Workshop startet.
Ja, bewusst so gemacht.
Ja. Und du hast gesagt, ihr macht das so als Einstiegsfrage?
Auch als Aufwärmer, als allererste, was wir machen.
Also ich schwitze auf jeden Fall, das ist ein guter Aufwärmer.
Du, wenn wir merken, da muss man Vertrauen aufbauen erstmal in der Gruppe, dann ist das eine super Übung, weil es wirklich,
es ist
schwer, ne? Du entscheidest, wie offen du sein möchtest, welche Alter du aussuchst, welche Geschichte dahinter hängt, wie du die Geschichte erzählst.
Ja.
Das heißt, ne, du teilst was mit, aber du entscheidest selbst, wie tief du gehen willst. Und bis jetzt war es jedes Mal ein Durchbruch, dass eine Stunde oder kann 3 Stunden dauern. Klar. Und du merkst danach, wie eine starke Verbindung im Raum herrscht und die Leute einfach viel näher aneinander sind, Dinge über sich gelernt haben, die sie gar nicht wussten.
Macht ihr das auch, dass ihr dann am Ende, weil ich fände es total spannend zu wissen, ob man, nachdem man dann jetzt einen Workshop gemeinsam gemacht hat, ob man sich dann für 3 andere Situationen entscheiden würde?
Wenn man von den anderen.
Genau, wenn man von den anderen die Geschichten gehört hat, aber auch schon Vertrauen gefasst hat, dass man vielleicht dann nochmal
in
Deswegen haben wir einen Trick, wir machen es vor.
Ihr sagt dann.
Mhm. Okay. Also wir, um zu zeigen, wie die Übung geht, zeigen wir es vor und wir setzen eigentlich den Ton.
Okay, das stimmt.
Ja, und sprechen dann auch über Dinge, die uns verletzlich machen, über Verlust, Tod, mentale Gesundheit, was Einschnitte im Leben.
Ja.
Und dann wissen die, ah, okay, das ist ein sicherer Raum,
ja,
solche Dinge anzusprechen.
Okay, das ist echt ein guter Trick. Ja. Ich glaube, das muss man vorgelegt, also, ja, das ist dann
diese Vorlesung
auf jeden Fall, ja, ja, genau. Mhm. Ja. Ja, das stimmt.
Kannst du dich noch an eine dritte?
Ach so, die dritte
Option erinnern?
Die dritte Option. Ich glaube tatsächlich Buzzfeed.
Wie alt warst du, ne?
Wie alt war ich da? Das war 2015. Da war ich kann nicht so schnell rechnen. Das ist 5 Jahre her. Gut, also 25, 26. Genau eben diese, also dass mir zum ersten Mal klar geworden ist, dass etwas, was Spaß macht, halt auch wirklich Arbeit sein kann. Mhm. Ich glaube, das war schon echt ein, mir fehlt das Wort gerade irgendwie, das war
ein Aha-Moment,
ich dann dachte, vielleicht hätte ich doch nicht Marketing studieren müssen. Das habe ich dann wirklich gedacht in dem Moment, so, vielleicht hätte ich irgendwas machen können sollen, was mir mehr Spaß gemacht hätte. Aber dann wusste ich auch, ich wusste damals auch nicht, was mir, also ich hatte einfach keine Ahnung und habe dann das Safeste genommen. Ja, doch, vielleicht Buzzfeed. Ich überlege, ob es wirklich so, doch. Ich glaube, das ist mein dritter Moment.
Ich gehe nochmal auf das Rosa Mack Interview zurück aus dem März. Da stand, und das ist, wie gesagt, im März veröffentlicht worden. Ja. Und du hast gesagt, dieses Jahr steht einiges an. Und hast das noch ein bisschen länger ausgeführt natürlich.
Ja.
Und wir sind jetzt so in der Hälfte angekommen des Jahres.
Ja.
Wie guckst du jetzt darauf zurück und was hast du von den Dingen, die du damals angehen wolltest, welche hast du umgesetzt und welche hast du nicht umgesetzt und was ist vielleicht sogar als Thema, als neues Projekt dazu gekommen?
Also ich habe die Podcast-Projekte tatsächlich umgesetzt und es sind jetzt neue dazugekommen, die dann jetzt ab September und dann im Folgejahr dann sozusagen umgesetzt werden. Da bin ich sehr stolz drauf, weil ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich das machen würde. Ich habe gedacht, dass ich irgendwie mittendrin werde ich irgendwas absagen oder so. Ich war mir nicht sicher, wie ich das stemmen würde. Es gibt auf jeden Fall ein Buchprojekt, wo ich einfach nicht weiterkomme, weil mir die Zeit fehlt und ich dann auch nicht gedanklich noch nicht so zur Ruhe gekommen bin, dass ich da jetzt, ich hoffe, dass ihr es nicht hört.
Roman, Sachbuch,
Autobiografisch werden. Aber das ist noch ganz, ganz am Anfang. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht gejinxt, indem ich jetzt darüber spreche. Da bin ich so ein bisschen abergläubisch manchmal.
Du hast die Idee dem Universum gereicht. Und
das stimmt.
Jetzt entsteht Resonanz.
Ja, so manifestieren, ne, sagt man. Das machen ja. Genau, das steht also dann noch an. Aber ich blicke echt zufrieden zurück. Ich habe viele Sachen erreicht, die ich erreichen wollte, die ich da so angekündigt habe. Einiges, das klingt sehr nach mir.
Ja,
voll gut, dass du dass du die Frage gestellt hast. Jetzt, das gibt mir voll das gute Gefühl, zu wissen, dass ich das echt so ein paar Sachen abgehakt habe, die ich mir fest vorgenommen hatte.
Gibt es eine Sache, die du gemacht hast, bei der du selber überrascht von dir bist?
Ich glaube, dieser Ärzte ohne Grenzen Podcast, also wohl wissend, dass ich Year of Yes infiziert bin, war ich aber trotzdem überrascht, weil ich total Angst hatte, da irgendwie zu versagen. Ich hatte Angst, irgendwas Dummes zu fragen, weil das alles Ausgebildete, meistens jedenfalls MedizinerInnen sind oder waren, meine GesprächspartnerInnen. Und ich wollte mir da irgendwie nicht so richtig die Blöße geben. Ich konnte diese Rolle nicht an. Es war ja auch total okay. Es war ja auch so gedacht, dass ich da irgendwie so der Laie bin.
Interviewformat?
Genau, das ist ein Interviewformat, was ich mit dem, ich glaube, das ist ab jetzt Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland, mit ihm und dann eben mit Menschen, die dann, also mit MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen, die dann über ihre Einsätze gesprochen haben, zum Beispiel irgendwie im Südsudan oder so. Und da hatte ich total, also ich hatte einerseits Angst, weil meine Mutter auch aus der Entwicklungszusammenarbeit kommt und ich früher gehört habe, wie manche weiße Menschen über die Länder, in denen sie waren, die Menschen dort gesprochen haben. Und ich hatte total Angst, dass das eben vielleicht dann auch in dieser Interviewsituation passiert und ich dann was dazu sagen muss, weil ich das dann nicht einfach unkommentiert lassen kann und das dann so ein bisschen das Gespräch in so eine andere Richtung abdriftet. Also einmal das und dann eben inhaltlich einfach nicht auf der Höhe sein zu können. So. Und dann, und wie, so rüberzukommen.
Wie kannst du dich an das erste Interview erinnern, was du dann
geführt hast? Das war furchtbar.
Ja, ich kann mich total gut dran erinnern.
Und ich, also es war, also die Technik hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, glaube ich, am Anfang. Es war total heiß. Und unser Gesprächspartner hat geraucht, der war nämlich bei sich im Wohnzimmer und wir haben es aber erst ohne Grenzen aufgenommen. Ich hätte nicht rauchen können und ich war total nervös und ich habe ganz oft auf seine Zigarette geschielt. Ich glaube, der hat aber nicht während des Interviews geraucht, sondern davor beim Setup. Und ich war einfach, also das war keine gute, gesunde Nervosität, sondern es war einfach so, ich war so all over the place und ich habe irgendwie so meine Notizen so gekramt, das hat man auch gehört später, nicht so schlau. Und so, das war nicht ganz so gut und dann sind wir aber dann wirklich in den Flow gekommen und mein der, mit dem ich das Interview geführt habe, der auch witzigerweise Christian hieß, der hat das sehr, sehr gut aufgefangen. Und das finde ich immer cool, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich etwas mit jemandem mache und die Person spürt, wo vielleicht deine Unsicherheiten sind und fängt das aber auf und macht die jetzt nicht noch größer. Dann ist das wirklich, danach ging das Gespräch dann einfach ziemlich leicht.
Etabliert sich so eine
Ruhe. Ja,
genau. Wie viele Folgen habt ihr gemacht dann? Oder du?
Wir haben, lass mich nicht lügen, 5 Folgen gemacht. Und eine Folge, wo Christian und ich uns sozusagen kennenlernen. Oder
und was hast du da, also was hast du da rausgezogen aus dieser Erfahrung?
Also ich habe rausgezogen, weil ich ja, was ich vorhin gesagt hatte, dass ich so ein bisschen Angst hatte vielleicht, dass da irgendwie so ein bisschen so White Savior, so, ne? Dass man, und ich hab, das hat mich unheimlich gestresst, ehrlich gesagt, auch in der Vorbereitung, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie gehe ich damit um? Und dann habe ich dann gedacht, vielleicht hätte ich das gar nicht zusagen sollen oder so. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, das ist auch ein Vorurteil. Ne? Also das hat sich ja einfach nicht bewahrheitet, das muss ich sagen. Das ist einfach nicht passiert. Es gab keine Situation, wo es so rüberkam. Und da habe ich auch gedacht, okay, ich muss also auch manchmal meine eigenen Vorurteile so ein bisschen checken und nicht etwas annehmen und mir diese Zeit davor auch so ein bisschen kaputt machen. Also ich hatte, die Vorfreude hat sich so ein bisschen...
Oder dich selbst so unter Druck
setzen. Ja, ich habe mich selbst unter Druck gesetzt. Ich habe mich nicht so krass darauf gefreut, weil ich dann irgendwie die ganze Zeit Angst hatte vor diesem potenziellen Konflikt oder von dieser Diskussion, die dann halt einfach nicht stattgefunden hat. Und dann bist du so in so einer extrem angespannten Haltung. Und ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, es hätte, glaube ich, ein bisschen besser werden können. Ich glaube, es gibt auch eine zweite Staffel, wo ich dann auf jeden Fall mit einem anderen Gefühl reingehe.
Aber genau das ist ja ein total schöner Punkt, ne? Sozusagen. Man will etwas ausprobieren und man tritt sozusagen aus dieser Komfortzone raus, merkt dann, okay, es funktioniert irgendwie und ja, klar, Nervosität ist am Anfang und Druck auf einen selbst ist am Anfang da, aber es funktioniert und dann kann man beim nächsten Mal auch dann besser werden.
Genau. Und das, was du vorhin gesagt hast, was dein Mann gesagt hat, ne, dass es ja fast gar keine Entscheidung gibt, die man nicht wieder rückgängig machen. Ja. Das finde ich, so fühlt sich das halt auch an. Also man muss sich manchmal auch so vor Augen führen, was soll denn jetzt genau schief gehen irgendwie? Dann nimmt man halt nochmal neu auf, wenn die Folge nicht gut war. Aber ich glaube, das hängt dann auch immer mit dem Anspruch, den man irgendwie an sich selbst hat.
Tendierst du dazu, dir selber viel Druck zu machen? Also ist das so ein innerer Kampf, den du mit dir fühlst?
Ja, schon. Also ich bin zwar jetzt nicht so, das habe ich ja vorhin auch gesagt, als Generalistin jetzt nicht so total detailorientiert und auch nicht so extrem perfektionistisch unterwegs oder so. Aber es gibt so Dinge, es sind einfach so Ängste. Ich habe Angst, dass ich nicht kompetent rüberkomme oder dass mir Leute können absprechen aufgrund von, weiß ich nicht. Oder ich habe auch manchmal Angst, dümmlich rüberzukommen. Ich weiß nicht, weil das begleitet mich schon mein Leben lang. Ich war immer sehr gut in der Schule und hatte das trotzdem die ganze Zeit. Also damals war das für mich so gut in der Schule, damit gleichzusetzen. Und dadurch setze ich mich oft unter Druck. Aber ich habe jetzt auch so ein bisschen gelernt, mich manchmal da so ein bisschen to talk myself off the ledge und wieder so ein bisschen klar zu kommen.
Was sind da die internen Stimmen? Was sagen die da?
Uff, nicht so nette Sachen irgendwie, ne? Also man sagt dann so, oh, das hättest du. Also man, zum Beispiel, ich hänge mich dann an einem Satz auf oder so. Oder irgendwas, am Anfang, als ich mich verhaspelt habe, habe ich dann gemerkt, wie wieder meine Gedanken, was total bescheuert ist, weil dann kann ich mich erst recht nicht auf die Fragen konzentrieren, werde mich höchstwahrscheinlich wieder verhaspeln. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Gedanken wieder so in Richtung so, mein Gott, warum hast du jetzt das Wort nicht gefunden? Und du machst das doch eigentlich die ganze, so, das ist doch total leicht, warum bist du so nervös? Ach, du bist doch gar nicht nervös. Und dann das sind so ein bisschen die Stimmen. Bei den anderen wird es dann immer direkt, also bei anderen Situationen wird es dann immer direkt sehr, also viel grundsätzlicher so, oh, es war so klar. Oder du bist so doof, du bist so dumm, irgendwie so. Genau, ich habe mir jetzt auch, ich versuche mir das abzugewöhnen, irgendwie Fragen oder Sachen so einzuleiten, so, vielleicht ist das total dumm, aber Weil
das ist so ein Mechanismus, ja, ne, den man sich dann irgendwie so aneignet, ja, und sich so runter zu reden oder seine Eigenschaften so runter oder Fähigkeiten runterzureden. Ja.
Und auch die Erwartung, glaube ich, bei dem Gesprächspartner dann irgendwie schon so ein bisschen zu pegeln, dass da ja jetzt nichts
hochtrabt. Erwarte bloß nicht,
bitte, genau. Erwarte gar nichts von mir. So.
Du darfst, ja, David, du guckst nicht so erwartungsvoll.
Nee, alles gut. Ich habe zugehört. Ich wollte, wo holst du dir Inspiration und Kraft?
Ich habe schon so oft meine Mutter erwähnt. Ich muss jetzt irgendjemand an. Nee, aber tatsächlich von meiner Mutter. Klar, ich habe aber auch, also jetzt so in dem Bereich, was ich jetzt gerade mache, finde ich zum Beispiel Issa Rae eine super spannende Person. Also wie sie das gemacht hat, so dieses selbstgemachte YouTube-Serie, sage ich mal, mit super wenig Aufwand, Produktionsbudget 8 €, weiß ich nicht, irgendwie so. Und diese Serie und diese Geschichten, die sie erzählt, waren so stark. Und dann hat sie sich dann so hochgearbeitet und ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, Insecure geht jetzt in die sechste Staffel oder so auf HBO. Und das finde ich halt extrem bewundernswert. Und dass sie das auch durchsetzt, die ist eine schwarze, Darkskin-Frau, sie erzählt Geschichten und Sachen, in denen ich mich so krass wiedersehe. Und das ist so jemand, also weil ich sehe, wie wichtig mir das ist, mich repräsentiert zu sehen und meine eigenen Geschichten, die gar nicht so anders sind als Geschichten der Mehrheitsgesellschaft, die erzählt zu sehen und auf so einem breiten Publikum zugänglich gemacht, dann denke ich halt, okay, das muss mein Ansporn auch irgendwie sein. Also weil das Gefühl so schön ist, ich hoffe oder ich wünsche, dass ich das für jemand anderen sein könnte. Das ist, und deshalb ist Issa Rae also eine von vielen Inspirationen. Und meine Mutter, wie gesagt.
Und wie holst du dir Inspiration so rechts und links? Also Freunde, irgendwie aus Netzwerk.
Ja.
Was bedeutet das jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wo man sich vielleicht nicht so häufig sehen kann? Also ne, wie kannst du einen Gedankenaustausch, wir sitzen jetzt zwar hier in einem Raum und das ist, fühlt sich total schön an, dass man wieder so mit drei Menschen oder in zwei Menschen, mit zwei Menschen in einem Raum sitzen kann. Aber wie kann man in so einer Zeit Gedanken austauschen, diskutieren, irgendwie so offene Ideen entwickeln? Mhm. Wie machst du das gerade?
Also ich finde es total komisch, dass du sagst, in so einer Zeit, weil bei mir ist es umgekehrt. Ich habe das Gefühl, ich rede so viel wie noch nie und ich tausche mich auch viel, viel mehr aus. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber wobei, wenn ich mir jetzt mal ein bisschen mir Mühe gebe, dann könnte ich das vielleicht rausfinden. Also zum Beispiel, ich kannte vorher irgendwie hier und da einige schwarze JournalistInnen, aber wir waren jetzt nicht so vernetzt, wie wir es dann nach dem Vorfall mit George Floyd passiert ist, weil wir dann auch, also aus einer Notwendigkeit heraus und aufgrund von einer Tragik irgendwie, dass dann sowas Gutes dabei rausgekommen ist, das führt halt dazu, es ist zwar eine WhatsApp-Gruppe, ich hasse WhatsApp-Gruppen, aber das ist halt eine super bereichernde Gruppe, ehrlich gesagt, weil das ist wirklich ein tagtäglicher Austausch über alles Mögliche. Wir reden über alles Mögliche, die Angebote, die man bekommt, aber auch irgendwelche Unsicherheiten, die man hat, Verhandlungen und solche Sachen. Also es ist wirklich so irgendwie so ein Coaching, finde ich. So.
Wie viele Teilnehmerinnen sind da dann oder Teilnehmer?
Sehr viele.
Viele, ja.
Ich glaube so 30 plus oder so. Mhm. Also ich habe schon...
Also sehr aktiv klingt das auch.
Sehr so, aktiv, ne? Ja. Aber irgendwie funktioniert das auch. Also es gibt auch andere WhatsApp-Gruppen, bei denen wir dann irgendwann sind wir dann irgendwo anders hingezogen, weil das WhatsApp als Plattform einfach nicht richtig hergegeben hat. Aber das funktioniert und da hole ich mir wirklich tatsächlich auch Inspiration für andere Sachen, also für die Kolumne oder so, weil wir über irgendwas sprechen und ich dann, ach ja, stimmt. Und dann schreibe ich mir das dann halt auf. Nee, meistens schreibe ich es mir nicht auf, vergesse es einmal und dann fällt es mir aber irgendwie wieder ein. Und deshalb, ich finde es total krass, also ich rede so viel wie noch nie, ehrlich gesagt.
Bei mir ist das echt das Gegenteil, immer noch.
Ja?
Also es wird mehr jetzt, aber dadurch, dass dass man zu Hause arbeitet, keine Kollegen und Kolleginnen mehr sieht und der Tag so, also bei mir zumindest so voll ist mit Arbeit und Kind und Family und abends, klar, ich rufe dann mal noch eine Freundin und einen Freund an und so und meine Family, aber bei mir ist irgendwann so
ich hab jetzt genug.
Ich will nicht mehr reden, weil man sitzt, also ich zumindest sitze den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm und rede mit ganz vielen Menschen und am Ende des Tages bin ich so, oh nee, ich kann zwar noch Nachrichten schreiben, aber reden ist irgendwie dann nicht mehr so
Das kann ich aber auch gut, also ich weiß genau, was du meinst, aber irgendwie ist das bei mir.
Aber ich finde das total schön, ja, ne, dass aus, dass da so eine Energie herauskommt und so neue Ideen kommen und ich hoffe, irgendwann sind wir alle wieder in der Lage, auch so uns zu sehen
auszutauschen. Mir fehlen Umarmungen auch total krass. Ja. Also ich bin schon auch ein sehr taktiler Mensch, das wusste ich vorher, aber das ist schon, das finde ich schon krass. Also
ich habe vor ein paar Tagen, war ich das erste Mal seit vielen Monaten wieder im Büro und bin so auf zwei meiner liebsten Kollegen zugegangen, die zufälligerweise auch im Büro waren. Und wir standen uns so gegenüber und zwar und so, dürfen wir? Nein, okay, hallo.
Und dann fühlt man sich wirklich ein bisschen wie hinter dieser Plexiglasscheibe im Gefängnis. Also, okay, ist wahrscheinlich nicht wie im Gefängnis, aber ne, so.
Wir haben jetzt, glaube ich, alle Love Languages auch angesprochen, bis auf eins. Das war gerade Physical Touch ist eins. Mhm. Gifting ist wirklich auch eins. Ja. Und dann fehlt uns noch ein fünfter.
Was ist der fünfte?
Werden wir finden. Vielleicht im Laufe des Gesprächs.
Ja. Vielleicht kommen wir zum fünften Love.
Ja, ich würde sagen Physical Touch und so Austauschgespräche und offene Gespräche führen. Ist das, was mir auch auf jeden Fall fehlt. Oder was meine Love Language ist.
Mal gucken, ob das der fünfte war.
Ja, ich weiß.
Jetzt habe ich einen Ehrgeiz entwickelt, dass wir bis zum Ende der Folge den fünften finden müssen.
Wir denken uns einfach einen aus.
Stimmt. Schlau, daran habe ich
denk alle mal mit.
Daran habe ich nicht gedacht.
Wir haben eine Frage, die wir so Richtung Ende der Interviews oder der Gespräche der aktuellen Gästin fragen, die wir dir auch stellen würden. Und zwar ist die Frage, welche Frage du an die nächste Gästin hättest, ohne zu wissen, wer es ist. Und diese Frage haben wir neulich auch Marie-Anne Raue gefragt. Mhm. Und sie ist die Inhaberin, Gründerin, Geschäftsführerin des Tim Raue Restaurants, also das Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant hier in Berlin.
Ja.
Und auch Top 50 Restaurants der Welt. Und sie haben mir die Frage gestellt und die hat die Frage an dich. Jetzt, ob du mal eine Situation hattest, in der du ganz aktiv benachteiligt wurdest, weil du eine Frau bist.
Uff, ja, wie viel Zeit haben wir? Nee, aber das, also ich vermute, dass es damit zusammenhängt, also dass die Benachteiligung damit zusammenhängt, dass ich eine Frau bin. Aber habe ich jetzt nicht schwarz auf weiß. Zählt das auch?
Ja, erzähl.
Mariannes Frage und deine Antwort.
Ich habe mal in einer Agentur gearbeitet und habe dann irgendwann das Team geleitet, das Kreativteam geleitet und habe deutlich weniger verdient als einer aus dem Team. Und das habe ich erst rausgefunden, als ich mich mit dieser Person angefreundet habe und das dann rauskam. Und also ich meine jetzt nicht ein bisschen, wirklich deutlich weniger. Und das war so, also das war so ein Schlag, ich habe das so als Verrat empfunden, weil ich dann eigentlich auch eine gute Beziehung zu meinem Vorgesetzten hatte. Und ich habe, also, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall
zusammenhängt. Hast du es angesprochen in der Situation?
Ich habe es dann meinem Kumpel dann gesagt, dass ich das total, also der hat es auch nicht glauben können, der hat es auch nicht glauben wollen. Und dann habe ich das dann irgendwann bei meinem Chef angesprochen und der hat dann gesagt, ja, aber dann hättest du halt einfach besser verhandeln können. Und dann habe ich gesagt, findest du es nicht ungerecht? Es geht immer noch nicht in meinen Kopf rein. Ich finde es so wahnsinnig ungerecht. Das hat auch nichts mit Verhandeln zu tun. Ich habe ja auch de facto mehr gemacht. Ich habe das Team geleitet und ich habe Verantwortung. Und ich habe wirklich so viel wenig. Das war ganz, 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 ganz schlimm. Und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, es muss damit zusammenhängen, dass ich eine Frau bin. Ich weiß aber nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe.
Vollkommen richtig. Also,
das würde ich auf jeden Fall,
Welche Frage hättest du an die nächste Gästin?
Weil ich das ja gerade versuche zu lernen, würde ich gerne wissen, wie gehst du mit Konflikten um? Oder ich kann das vielleicht auch so ein bisschen konkretisieren. Wie bereitest du, wenn du weißt, dass dir ein unangenehmes Gespräch bevorsteht, gerne beruflich oder persönlich, wie bereitest du dich vor, wie gehst du damit um? Das würde ich wirklich gerne wissen.
Also die Mechanik dahinter.
Genau.
Ja. Voll gut, super dass Fragen.
Ich lernen kann.
Ich bin da echt bei dir auch. Ja. Ich habe da so, also ich lerne das auch noch. Ich bin da eher so, ich schiebe das so weit von mir.
Ja, genau. Aber siehst du eine Entwicklung? Also würdest du sagen, dass das schon...
Ja, ich sehe eine totale Entwicklung, aber das hat auch viel damit zu tun, dass ich nehme mir dann die Zeit, mich auf dieses Gespräch vorzubereiten und sammle meine Gedanken irgendwie. Mhm. Weil man sonst stolpert man in so eine Situation rein und dann wird es noch viel schwieriger und man fühlt sich noch viel unwohler.
Ja.
Also ich mache das bewusst, dass ich mir überlege, okay, das ist jetzt ein Gespräch, das ich führen muss.
Mhm.
Ich komm führt da nicht kein drin. Weg dran vorbei. Ja. Und ich nehme mir aber bewusst die Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und das hilft dabei, so dieses vorne wegschieben, ein bisschen zu minimieren. Und auch so diese Angst zu nehmen, okay, da passiert jetzt irgendwas ganz Schlimmes. Weil diese Vorbereitung dabei hilft, ein bisschen selbstsicherer zu sein.
Ja, und das Unerwartete da so ein bisschen rausnimmt. Ne? Ich mache das umgekehrt, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich mache das umgekehrt, weil ich eben immer so viel Angst davor habe, und das funktioniert ja offensichtlich nicht sehr gut, schiebe ich das dann die ganze Zeit und stürze mich dann so ein bisschen rein und dann ist es schnell vorbei. Aber das Vorbereitung.
Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
Naja, aber ich würde das jetzt einfach mal ausprobieren und dann sage ich dir Bescheid, aber das klingt auf jeden Fall
schlauer. Vielleicht ja auch so eine Mischung von beiden, ne? Dass man so ein bisschen vorbereitet reinprescht.
Ja, vorbereitet reinprescht ist eigentlich ganz, ist nicht schlecht.
Wir werden das einfach ausprobieren. Dann tauschen wir uns nochmal aus, ob dieser Mittelweg funktioniert hat für uns beide.
Ich versuche erstmal deinen Weg und sag dir Bescheid.
Und ich versuche deinen.
Und dann machen wir den Mittelweg.
Vorbereitet reinpreschen.
Hast du in deinem Portfolio-Leben, was sind so aktuelle Themen, die jetzt darüber hinausgehen von Podcast? Also du bist ja sehr engagiert, ne? Du bist ja auch sehr, sehr präsent in den sozialen Medien zu allen möglichen Themen. Also was darüber hinaus von deiner journalistischen Arbeit, Podcast und deiner Kolumne und der Redaktionsleitung, was bewegt dich gerade noch so?
Das ist eine interessante Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich sie beantworten. Also was es noch an Themen gibt, die mich bewegen, sozusagen. Also das passt schon zu den Themen, die mich sonst auch bewegen. Aber ich habe jetzt mit meiner Mutter gesprochen und sie arbeitet, so viel über meine Mutter geredet heute, sie arbeitet zum Beispiel mit ehemaligen KindersoldatInnen oder aber auch mit Menschen, die halt gerade eben neu nach Deutschland gekommen sind und da so diesen deutschen Bürokratie-Irrsinn irgendwie navigieren müssen. Und da hat sie mir ganz viele Geschichten erzählt, die so ungerecht sind, dass ich war wieder so wütend. Früher als Kind war ich immer, hat mich ungerecht gegeben, so unheimlich wütend gemacht und ich konnte nicht so richtig damit umgehen, habe immer geweint und habe immer viel ich weiß gar nicht, warum ich lache, aber ich habe dann immer viel wegen Ungerechtigkeiten irgendwie geweint, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und als meine Mutter mir diese Geschichten erzählt hat, hatte ich wieder diese kindliche Wut, die ich schon so lange nicht mehr hatte, weil ich finde, wenn man erwachsen ist, dann weiß man, also man kann nicht jede Ungerechtigkeit lösen, aber irgendwie weiß man zumindest, was es so an unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten gibt. Und das wusste ich als Kind halt nicht. Und das ist was ich irgendwie, das muss ich mindestens journalistisch aufarbeiten, also diese Geschichten erzählen. Und da sind zum Teil wirklich tragische Geschichten dabei. Ich finde nicht, dass es eine Tragik braucht, bis wir darauf aufmerksam gemacht werden. Das können auch einfach ganz normale Geschichten sein, die trotzdem so voller Ungerechtigkeiten sind. Das hat mich auf jeden Fall nochmal auf eine andere Art bewegt und mich nochmal so ein bisschen aufgerüttelt, also ich hatte das einfach vergessen tatsächlich. Also das, wie schwierig es für manche Leute ist, irgendwie zum Ausländeramt zu gehen. Und das ist, und diese Geschichten hat meine Mutter immer früher erzählt am Essenstisch nach der Arbeit. Und weil ich aber eben nicht mehr zu Hause wohne, kriege ich die halt nicht mehr mit. Und ich habe das wirklich einfach irgendwo abgelegt und habe da nicht mehr drüber nachgedacht. Und als ich zu Hause war, mir diese Geschichten nochmal erzählt hat, hat mich das extrem bewegt und ich finde, dass man da irgendwie was machen muss. Und ob es jetzt irgendwie engagieren ist, halt hier, also dass man dann halt irgendwie als Übersetzerin oder so arbeitet oder so oder den Leuten. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Wege, das zu machen. Ich glaube, der naheliegendste bei mir wäre das dann halt irgendwie journalistisch zu verarbeiten. Ob ich das jetzt mache oder KollegInnen von mir, ist zweitrangig, aber das steht auf jeden Fall. Das ist so eine Sache, die mich gerade sehr bewegt.
Ein Gesprächspodcast mit deiner Mutter?
Meine Mutter hat halt null Geduld. Das wird nicht aufgehen. Also ich glaube, sie denkt auch immer noch, so Podcasts sind noch so ein bisschen so eine Spielerei. Sie hat erst neulich rausgefunden, dass ich auch mit Podcasts machen, Geld verdient. Sie hat wirklich angenommen, dass es nicht,
dass man sich einfach nur so unterhält.
Dass man sich halt so, ich meine, stimmt irgendwie auch, aber natürlich geht ja auch Vorbereitung mit rein, kommt ja auch immer auf den Podcast an. Und sie, meine Eltern fragen mich jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause bin, ja, was ist denn aber eigentlich ein Podcast? Und ich erkläre es jedes Mal. Und die fragen mich das trotzdem jedes Mal immer wieder neu. Also ich weiß nicht, ob sie sich das nicht merken wollen oder ob das so ein Gesprächsopener ist für sie.
Was ist momentan deine, von all den journalistischen Formen, die du so bespielst, ja, was ist deine Lieblingsform gerade? Mhm. Also auch, ich würde sogar, also ich, Twitter inklusive, Instagram inklusive.
Dann Twitter.
Dann Twitter.
Ganz, ja, das ist ganz alt, Twitter auf jeden Fall. Aber tatsächlich, die Kolumne ist gerade irgendwie, die ist, also die geht jetzt auch ins zweite Jahr, was mich sehr freut. Und wir haben das jetzt so ein bisschen thematisch ein bisschen weitergemacht, weil sie auch gemerkt haben, es geht tatsächlich nicht nur ums Dating, Und da freue ich mich total drauf. Und ich habe irgendwie gerade so ganz viele Geschichten im Kopf und so Sachen, über die ich gerne sprechen möchte. Und ich freue mich über diesen Platz.
Wo kann man die alle finden?
Okay.
Also, jetzt kommt die,
Podcast Nummer 1 heißt Hart Unfair mit Ari Christwart und Yelda Türkmen. Auf allen, da wo man Podcast hört. Dann Notaufnahme von Ärzte ohne Grenzen. Die gibt es auch überall. Dann gibt es einen Podimo Exclusive Podcast, der heißt 18. Der hat total viel Spaß gemacht. Da habe ich mit Menschen über ihr 18. Lebensjahr gesprochen. Und durfte mit Nadia Benesa von den No Angels sprechen. Das war, das geht immer noch nicht in meinen Kopf rein. Ich musste mich richtig zusammenreißen, um nicht da als totaler Fan irgendwie aufzutreten.
War die 18, als das No Angels, nee, vorher ging das schon los, oder?
Nee, sie war genau, also sie ist im Jahr 2018 geworden und da hat sie die Staffel gewonnen.
Die Staffel, ja, okay.
Genau,
also das war also im 18. Lebensjahr. Ja, krass.
Total.
2000.
Coole, wahrscheinlich eine coole Folge, oder?
Das war eine sehr, sehr coole Folge.
Ja, wenn man darüber nachdenkt, wie lange das schon her ist.
Das war, als wir diese Staffel, also als wir diesen Podcast produziert haben, war ich auch, also die Gespräche waren immer total toll, aber ich war immer auch so ein bisschen Depri danach, weil ich immer dachte, was, das ist schon 18 Jahre her? Und das ist echt, also wir reden dann viel über das Jahr, in dem die Person dann 18 geworden ist und dann redet man, weiß ich nicht, über Kultur und Mode und so. Und dann musste ich mich an diese Hosen erinnern, die man früher getragen hat und wie ernst ich so viele Sachen, Dinge genommen habe und jetzt ist das einfach alles irgendwie, spielt einfach keine Rolle mehr oder ist halt einfach nicht mehr angesagt.
Also 18?
Genau, also 18 und dann zwei, über die ich noch nicht reden darf. Dann die Kolumne heißt Bei aller Liebe, erscheint alle 2 Wochen in der Taz, gedruckt und auch online, aber ich glaube, die Drucktage haben sich jetzt verschoben, keine Ahnung. Also früher ist die immer Freitag erschienen, so. Genau, ich glaube, das war's. Und, ach so, die 2 Formate, die ich betreue, sind Browser Ballett und Aurel Original.
Wo geht's da? Worum geht's da?
Also Browser Ballett ist so ein Polizsatire-Format um Schlecki Silberstein. Und
sehr witzig.
Das meine ich halt eben mit, dass Arbeit auch Spaß machen darf und sollte. Und das ist, manchmal vergisst man halt, dass es Arbeit ist, wenn wir da so sitzen und halt so Ideen hin und her tauschen und man einfach über jede einzelne lacht. Ich lache auch sehr gerne, deshalb ist das wirklich der richtige Beruf für mich. Und genau, Browser Ballett ist eben, das gibt es halt überall, also auf YouTube, Facebook und Instagram. Aurel Original ist ein Instagram-Exclusive sozusagen. Da geht es eher um ein, also Aurel ist 30, das ist so ein bisschen auch an seinem Leben angelehnt, das ist auch ein echter Mensch, Aurel Merz. Und wie er so das Leben so ein bisschen navigiert und so, was ihm dabei so passiert. Aber es ist auch politisch, also wir kommentieren auch oft so gesellschaftspolitische Sachen. Und die Sachen funktionieren auch sehr, sehr gut tatsächlich. Also es gibt auf jeden Fall so einen Durst danach. Genau.
Boah, das sind die Sachen. Hammer.
Und dann kommen wahrscheinlich noch 10.000 andere Dinge.
Was für ein Output.
Und dann gucke ich noch Netflix.
Was ist deine Lieblingsserie gerade?
Oh, ich bin so froh, dass du fragst. Selling Sunset, das ist so eine Reality-TV-Serie. Aber ich brauche das ehrlich gesagt immer. Ich kann dann nicht die Sachen gucken, die so ähnlich sind zu dem, was ich irgendwie mache. Ich brauche dann halt so einen krassen Bruch. Und ich finde, dass Netflix Reality-TV gerade sehr, sehr gut macht. Also man fühlt sich nicht ganz so dreckig, wenn man es geguckt hat, finde ich. Weil das ist nicht super voyeuristisch. Schon auch, aber nicht ganz so schlimm. Und Selling Sunset, da geht es halt um Immobilienmakler. Das hört sich so langweilig an, aber das ist so eine tolle Serie. Und die leben halt irgendwie, weiß ich nicht, in Beverly Hills, verkaufen halt auch dementsprechend, es gibt tolle Häuser, sehr, sehr schöne Menschen und sehr, sehr fiese Menschen, sehr gute Charaktere und ja, gut geschnitten. Ja,
interessant. Ah, Sunset Boulevard wahrscheinlich. Dann.
Wahrscheinlich, Sunset, genau. Ja, Selling Sunset, okay. Ja.
Und liest du eher ich glaube, wir haben das vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, aber liest du eher Sachbücher oder eher Romane?
Also ich lese tatsächlich lieber Romane. Sachbücher muss ich dann irgendwie auf einem anderen Weg konsumieren. Das finde ich irgendwie anstrengend zu lesen.
Also Audio oder?
Genau, ich finde dann eher als Audiobook oder auf Spotify gibt es ja jetzt gerade ganz viele Sachen. Dann versuche ich das dann eher so zu machen. Genau, aber ich lese ganz langsam. Ich bin so eine langsame Leserin geworden. Früher habe ich so schnell, war ich so gut darin. Und ich habe, aber ich glaube, mein Gehirn ist jetzt einfach komplett auf Twitter.
Du hast viel Input auch, ne? Das ist wahrscheinlich auch, viel Input.
Ja, das stimmt. Ich habe immer so eine Challenge mit meinem Mann, wenn wir in Urlaub fahren. Ich nehme immer extra mehr Bücher mit, um einfach mir den Druck zu machen. So, ich lese alles.
Und machst du es dann noch?
Und mein Mann liest dann so 6 Bücher oder so.
Oh
und ich 1.
Ich weiß es so.
Ich lese auch ganz langsam. Ich brauche dafür, aber ich muss auch in der richtigen, im richtigen Stimmung Modus sein und in der richtigen Stimmung sein. Und meistens schlafe ich ein, weil ich so
müde bin. Oder ich bin dann wirklich auf dem Handy. Also das mit dem Handy kann halt nichts konkurrieren, fast so traurig sich das anhört. Immer.
Wo warst du mit 14?
Warte mal, wo ich mit 14, guck mal, die Frage hat wo ich mit 14 war, wann war das denn? Das muss 2000, warte mal, wie alt bin ich? Ich bin 31.
Ich kann es mal nicht.
Warst du da in...
Ich war ganz sicher in Neukirchen.
Okay. In der Schule?
In der Schule, ich glaube mit 14 hatte ich angefangen zu rauchen. Jetzt kann ich das mal ganz offiziell zugeben. Aber natürlich noch heimlich geraucht. Ich habe, glaube ich, bis ich 18 war oder so heimlich geraucht. Wahrscheinlich an der Bushaltestelle. Ich habe früher sehr viel Zeit an Bushaltestellen verbracht.
Und wenn du heute an die 14-jährige Anna an der Bushaltestelle zurückblickst oder zurückschaust oder sie siehst oder sprichst, welchen Ratschlag gibst du ihr mit auf den Weg?
Ich glaube, ich würde ihr sagen, dass sie sich ein bisschen entspannen soll. Also, es gibt nichts im Leben, keine Entscheidung, die man nicht wieder rückgängig machen kann oder ganz wenige. Ich würde ihr auch sagen, dass bessere, also ich weiß, dass ich als 14-Jährige sehr viele Komplexe hatte. Also ich fand irgendwie, alle sahen ganz anders aus als ich und ich habe das Andersaussehen auch als schöner automatisch empfunden. Ja, ich glaube, ich würde wirklich meinem 14-jährigen Ich sagen, entspann dich und auch du bist schön und du wirst mal irgendwann in eine Drogerie reinlaufen und ein Make-up in deiner Hautfarbe finden und kein Vermögen dafür ausgeben. Hm. Und das wird dich glücklicher machen als man denken würde, das hört sich so banal an, aber es ist so, jedes Mal, wenn ich in weiß ich nicht, DM oder Rossmann gehe ich nicht mehr, aber DM und da einfach, und ich muss nicht mit irgendwelchen Frauen am Mac-Schalter am Düsseldorfer Flughafen irgendwie verhandeln und 800 Euro damals so gefühlt ausgeben. Ja. Das macht echt immer wieder was mit mir. Ja, ich glaube, das würde ich meinem 14-Jährigen nicht sagen.
Wir haben einen Teil der Übung mit den drei Jahresmomenten, ne?
Ja.
Haben wir gar nicht gemacht. Nämlich der Teil der Übung.
Gibt es einen zweiten Teil?
Ja, da gibt es einen zweiten Teil. Und zwar, was das Schöne auch an der Übung ist, dass nachdem die Person dann geteilt hat, sagt die Person links und rechts neben der, macht ein sogenanntes Acknowledgement.
Okay.
Also versucht zurückzuspiegeln. So, was hat mich bewegt in der Geschichte? Ja. Was habe ich rausgehört? Was hat mich überrascht? Mhm. Was hat mich, wo habe ich eine Verbindung verspürt?
Ja.
Um da nochmal das zu verstärken. Und die Übung haben wir nicht gemacht, die können wir vielleicht jetzt machen. Und ich fand das anhand deiner Geschichte sehr bemerkenswert, berührend und bewegend und was mich halt die ganze Zeit noch nachdenklich gemacht hat, ist, wie du aus der Situation, also der zwei ersten einschnittigen Momente deines Lebens, ne, mit 5 einen Teil deiner Familie zu verlieren über horrende Zustände und dann mit 11 in Deutschland anzukommen, zu sagen, ach so, Europa ist dann halt Vorort von Duisburg, ach so, okay. Und dich aber jetzt hier zu sehen und zu sagen, wie du dir so ein Portfolio-Leben aufgebaut hast und das so machst, besonders aufbauend auf deine Stärken und Talente, nur zu sagen, ich suche mir die Dinge, ich kreiere mir meinen Job, so wie ich den haben will, finde ich halt eine super, also ich finde die, da finde ich die, kommt die Geschichte halt zusammen. Und Vielen Dank, dass du das heute mit uns geteilt hast.
Gerne. Dankeschön. Das war total schön, wie du das zusammengefasst hast und das, was es mit dir gemacht hat. Ich habe so viel mitgenommen, also das Zitat von deinem Mann. Es ist so ein einfacher Satz, ne? Aber das hat so eine krasse Wirkung. Ich denke da wirklich jetzt auch die ganze Zeit,
Und vor allem, es gibt so wahnsinnig viele Situationen, in denen man gedacht hat, das werde ich nie wieder.
Das kann ich nicht machen. Ja. Das ist jetzt so definitiv, aber das ist tatsächlich nicht so. Und auch eben das, also auch sich auf Konflikte vorzubereiten, also auf Konfliktgespräche vorzubereiten und Portfolio leben. Das sind so drei Sachen, ich glaube, die werden mich jetzt noch ein ganzes Stück irgendwie begleiten. Und das finde ich cool.
Danke dir für deine Zeit heute.
Dann treffen wir uns beim nächsten Mal wieder und reden über die anderen 15 Podcasts.
Ich bringe ein paar mit und dann erkläre ich auch nochmal für meine Eltern, was Podcast ist.
Genau.
Vielen Dank, Anna.
Vielen Dank, Anna. Das war sehr, sehr schön.
Danke dir. Vielen Dank an Anna Dushime und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns helfen, unsere Interviewgästin noch sichtbarer zu machen. Teile diese Folge mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Bekannten und Verwandten. In den sozialen Medien findest du uns auf Instagram @rawmodels, auf Twitter @rawmodels und unter rawmodels auf LinkedIn. Und besonders freuen wir uns natürlich immer über Feedback und Anregungen von euch und natürlich über eine schöne, nette Bewertung und liebe Kommentare bei Apple Podcasts.
Ja, und falls dir diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir dir auch die Episode mit Maria Exner, sie ist stellvertretende Chefredakteurin vom Zeitmagazin, oder mit der Moderatorin und Journalistin Esra Karakaya. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören, vielen Dank an unsere Partner Schieß Mercedes und die Allianz Lebensversicherung für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank an Jasmin Stokinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Hier nochmal ein Shoutout an Mit Vergnügen für die Nutzung eures wundervollen Studios. Also bis in 2 Wochen. Alles Gute, bleibt gesund, euer David
und eure Isa.